Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 16. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kratochel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, du bist zu spät. Treffen war um 9, es ist 10 nach 9.
Ich weiß. Ich hatte eine Erfahrung gemacht, die ich noch nie hatte, und ich hatte ein Rätsel zu lösen. Und zwar, ich war beim Training, und damit ich das einigermaßen pünktlich schaffe, habe ich mir so einen Bolt geschnappt, ne? Also so ein Auto, das man mit dem Handy schnell mietet. Und auf dem Weg, und ich wusste, ich habe nur noch 3% am Handy, aber nein, natürlich, du musst noch irgendwie Podcasts hören. Und irgendwann krepiert das Telefon auf dem Weg nach Hause, und ich komme dann halt an, parke das Auto, ich konnte das Auto halt nicht abschließen. Und ich hatte das noch nie gehabt, ich fahre relativ häufig mit den Dingern, und ich hatte jetzt dieses Riesenrätsel, ich musste relativ weit parken, und ich wusste einfach, jede Sekunde, jede Minute kostet Kohle, und ich hatte ein totes Handy, weil du kannst ja abschließen nur wieder mit einem aktiven Handy. Also musste ich nach Hause laufen, Vollsprint, Powerbank holen, wieder zurücklaufen zu diesem Auto und es neu abschließen, und jedenfalls hatte ich noch nie diese Herausforderung, dass hier so ein Handy dabei stirbt. Das ist der Grund, warum ich zu spät bin. Bitte vielmals um Entschuldigung. Wir haben vor allem ein Riesenprogramm vor uns. Also ich glaube, das wird eine lange Folge. Die Saison hat angefangen, und sie hat einige Geschichten zu erzählen. Und
ich hab gehört, für einige von uns ist sie schon fast wieder vorbei, Jan.
Es ist ein bitterer Auftakt dieser Episode. Aber wie ätzend das ist. Also wir haben ja schon, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen, dass diese Saison extrem früh anfängt, und die Pokalspiele waren das war ja nicht mal das letzte.
Das war 23.8., oder? Hast du Pokal gespielt?
Das war das vorletzte Augustwochenende. Damit kann ja niemand rechnen. Und ich muss so ein bisschen überheblich gestehen, dass jetzt, wo ich halt, meine Bundesliga-Geschichte ist vorbei, und jetzt ist man so in der Regionalliga unterwegs, und ich muss leider sagen, dass die Regionalliga in Berlin jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Das heißt, woran man sich so ein bisschen fesselt, ist dieser Pokal, in dem wir letztes Jahr tatsächlich mit dieser zweiten Mannschaft relativ weit gekommen sind. Und das haben wir auch uns für dieses Jahr vorgenommen. Und wir haben Hannover 96 in der ersten Runde kassiert. Eigentlich ein spielbarer Gegner. Also mit denen, so wie wir letztes Jahr in den Playoffs in der Regionalliga gespielt haben, hätten wir da eigentlich gute Chancen. Aber es hat einfach gar nicht funktioniert, weil zu der Zeit einfach die Hälfte der Truppe, die irgendwie bräunt sich noch die Plauze irgendwo auf Malle. Das heißt, die Truppe war einfach halb da.
Hat sich auf eine Hochzeit vorbereitet,
wahrscheinlich auch noch jemand. Dazu kommen wir später.
Und genau, kleiner Spoiler für das, was in der Folge noch
kleiner, so mal kleiner Spoiler. Wird. Und ich muss auch ganz echt zugeben, wir spielen hier in dieser einen Halle, so eine, ja, okay, Hauptsache Großfeld. Und da ist, das war halt relativ hohe Temperatur an dem Tag außerhalb der Halle und natürlich auch innerhalb, ich glaube 31, ich kann das nicht mehr, bei 31 Grad in der Halle zu stehen, aus mir fließt die Plörre, und ich bin deaktiviert. Also das kann ich auch nicht mehr. Also es war eine schreckliche Erfahrung. Wir haben völlig verdient gegen Hannover 96 verloren. Die Saison ist praktisch vorbei Ende August für uns. Aber umso mehr Zeit und Ressourcen haben wir, uns umzusehen in dieser wunderschönen Welt des deutschen Floorballs. Und darüber hinaus, wir haben viel in diese Saison, in diese Folge reingepackt. Führ es doch mal ein bisschen durch.
Oh, ich weiß gar nicht, ob wir dafür Zeit haben, Jan. Die Folge ist schon so lang. Also wir reden kurz über die deutsche Nationalmannschaft. Wir reden über Leo Häfner, der sein Leben lang Grün-Weiß tragen wird, aber bei völlig verschiedenen Vereinen. Wir reden über Penalties. Wir reden über finanzielle Pleiten in Schweden. Wir reden über Floorball-Influencer, die sich aufschwingen. Wir reden über die Bundesliga-Saison der Herren, der Damen und der zweiten Floorball-Bundesliga-Herren, was bisher so passiert ist. Und wir reden über die größte News überhaupt, die ihr wahrscheinlich euch sowieso schon denken könnt, aber über die wir erst später sprechen werden.
Na dann, hopp, 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 wir haben es eilig. Die erste News, die führt uns in die Sektion der Nationalmannschaften. Und zwar haben die Herren in der Slowakei gespielt, vom 6. bis 8. September. Und was mich so ein bisschen irritiert hatte, also dieser Turniermodus, den sie dort absolviert haben, da haben 6 Länder dran teilgenommen. Und zwar Finnland, die U23 der Finnen, Tschechien, die U23, Schweiz, die U23 und dann Lettland, Slowakei und Deutschland. Und es folgt so ein bisschen dieser neuen Fußball-Champions-League-Logik. Also du hast viele Mannschaften in einer Gruppe, aber du spielst nur gegen ein paar von ihnen, und am Ende zählt die ganze Tabelle. Jedenfalls hat Deutschland bei dem Turnier gegen die Schweiz gespielt, 3-5 verloren, also gegen die U23, gegen die finnische U23 3-12 verloren und aber die Slowakei 5-4 geschlagen. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Und ich glaube, gerade nach den Qualifikationsspielen, beispielsweise gegen Lettland, ist, glaube ich, wichtig, dass man gerade in der jetzigen Phase wieder so ein bisschen so ein Anschlusszeichen zeigt. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, eigentlich ist das ja dann, okay, deine Nationalmannschaft spielt, das ist doch jetzt das, womit du dann regelmäßig arbeiten kannst als Sportart oder als Verband. War schön, dass es bei Insta war. Ich habe versucht, so im Nachhinein ein bisschen nachzulesen, wie so diese ganze Veranstaltung ablief. Habe jetzt aber bei floorball.de tatsächlich nur so die Ankündigung dieses Turniers gefunden und gar nicht so sehr die Aufarbeitung. Fand ich sehr schade. Aber ansonsten schön, dass es so ein gutes Ergebnis gab und für die Vorbereitung der Herren Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft mit Sicherheit ein sehr positives Zeichen.
Ja, genau. Also denke ich auch. Ne, ein kleiner Bericht hätte vielleicht nicht geschadet oder zumindest mal so ein Ergebnisprotokoll oder sowas in der Richtung. Der Sieg gegen die Slowakei hat mich überrascht. Also Slowakei reden ja momentan, die Szene redet ja drüber, dass die Slowakei quasi auf dem Weg ist, zur Top-5-Nation aufzusteigen. Also dass die Lücke zu den Top-4 momentan immer kleiner gestalten können und wahrscheinlich vielleicht gemeinsam mit Lettland relativ klar die fünftbeste Nation ist. Also ich weiß nicht, ob man das als Statement-Sieg bezeichnen kann, weil es war ja nur ein Vorbereitungsturnier. Aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen mit Hinblick auf die WM, denke ich. Und war ja quasi der, ja, nicht der Härtetest, sondern der Test vor dem Härtetest quasi. Es kommt ja noch der Six NFC, also die Six Nations Floorball Challenge. Das ist immer das Vorbereitungsturnier der Nationen auf den Plätzen 5 bis 10, so grob. Das kommt ja noch im November. Und dann steht auch schon die WM an.
Und die Slowakei hat bei diesem Turnier Lettland geschlagen, 3-2, darf man nicht vergessen. Und natürlich die Heimmannschaft gewesen. Insofern, glaube ich, ein wichtiges Achtungszeichen. Dann ziehen wir weiter. Und zwar gab es ja diesen Transfer von Leo Hefner nach Tschechien zu der FB Esch Bohemians. Übrigens mein ehemaliger Verein. Insofern gute Wahl. Und der Verein hat das sehr süß eingeführt. Und zwar der Trainer der Bohemians, er hat sich in einem sehr sympathischen Instagram-Video so eine kleine Rolle gespielt, hatte am Hörer jemanden irgendwie am Handy und brüllt nur ins Telefon, was, wir spielen in Deutschland? Ja, dann sollten wir uns einen Deutschen holen. Und plötzlich spaziert Leo Hefner in den Raum rein und stellt sich auf Tschechisch vor und erzählt dann auch so ein bisschen was in die Kamera. Und also ganz nett, dass man ihn mit so viel Fanfare in Tschechien empfangen hat. Und sofort, was für ein Anstand, weil wir kommen dann später dazu noch. Aber Bohemians hat ja gegen Tatran in Chemnitz gespielt. Dieses erste Spiel, das tatsächlich die tschechische Superliga in einem anderen Land absolviert hat. Und Bohemians haben Tatran geschlagen. Leo war in der dritten Line unterwegs. Also ich glaube, so kann man einen Einstieg feiern.
Das ist ganz gut, dass du das Video für mich nochmal einordnest, Jan. Ich habe es nämlich auch gesehen, aber bekanntlich war es auf Tschechisch und ich habe es wirklich gar nicht verstanden. Also ich dachte mir schon, dass es irgendwie ein bisschen humorvollen Charakter haben sollte, aber warum dann auf einmal Leo da vor der Kabinentür stand, habe ich nicht so ganz geblickt. Aber gut, war ja auch kein Ankündigungsvideo für mich, sondern wahrscheinlich eher für die tschechischen Floorball-Fans, von daher alles gut. Hast du dir den Eventspieltag, den Chemnitz da auf die Beine gestellt hat, angeguckt?
Habe ich tatsächlich. Ich fand es beeindruckend. Ich weiß, dass in Tschechien sogar recht munter darüber gesprochen wurde. Hat so ein bisschen so immer diese Zuschauerzahlen relativiert, weil das war natürlich schon ein ordentlicher Aufwand, die Superliga in einem anderen Land stattfinden zu lassen. Und war
über 700 Zuschauer, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also ich weiß nicht, wie viele beim tschechischen Spiel da waren, aber 700 waren da noch da beim Spiel Chemnitz gegen Weißenfels. Von daher, ich gehe davon aus, dass schon ein paar von denen auch schon beim Spiel vorher in der Halle waren.
Bei den Tschechen, glaube ich, waren sogar 800.
Ah, krass, okay, ja.
Und ich fand das tatsächlich eher beeindruckend, weil das ist jetzt nicht wirklich jetzt eine NHL, die irgendwo in Schweden stattfindet, in so einer Auftaktsveranstaltung, wo du dann auch nochmal viel Werbetrommel hören kannst. Und ich, das hätte mich auch überrascht, ob das jetzt aus Tschechien so viele Leute nach Chemnitz gefahren wären oder dass aus Deutschland doch so viele da runtergekommen wären. Aber dass es passiert ist, dass es geklappt hat, fand ich super. Ich fand den Boden top. Ich fand die Bilder, die da rausgeholt wurden.
Der Stream war richtig, richtig, überragend. Richtig gut. Also gerade weil man ja in Flowball Deutschland Streaming, also mittlerweile wird ja fast alles gestreamt in der ersten Bundesliga. Muss ja auch, kommen wir später noch zu. Aber da, also die Streams haben ja trotzdem nicht alle die gleiche Qualität, muss man einfach mal sagen. Und die hatten, glaube ich, irgendwie 5 Kameras und halt direkt immer Slow-Mos aus allen möglichen Winkeln und sowas in der Richtung. Ich habe das Spiel gar nicht live gesehen, weil wir selber unterwegs waren. Aber es gab danach ja auch so Highlight-Videos, die man abgreifen konnte, wo quasi nur die Tore waren, so wie man das irgendwie von der Sportschau kennt oder sowas. Und auch die halt in, weiß ich nicht, ob es Ultra-HD war, aber ja, also das war schon sehr, sehr, sehr cool. Wäre schön, wenn wir sowas häufiger hätten.
Ja, ich glaube, und da ist natürlich wieder so ein Beispiel, wo die Chemnitzer dran sind. Wir haben sie ja schon in der letzten Saison relativ oft gelobt. Also für diese, ich würde es jetzt nicht nur Vermarktung nennen, aber einfach für diese Kommunikation der Sportart, für die Darstellung der Sportart. Ich glaube, das kommt mir jetzt so spontan als Vorschlag. Ich glaube, das wäre eigentlich ein guter Spezialgast für die nächste, für mal eine neue Sonderfolge, wo wir ab und zu mal gerne so Interviews führen, uns da einmal durchzukämpfen. Auch ein bisschen zu verstehen, wie letztendlich dieser Spezialspieltag ausgerichtet wurde. Ich weiß, Tatran ist ja mit so einem Truck angekommen. Fand ich relativ beeindruckend. Ja. Hatten da wahrscheinlich relativ viel Ausrüstung drin, haben sich dann natürlich wahrscheinlich auch an der Organisation beteiligt. Das weiß ich alles nicht so ganz genau. Und das wäre ganz, ganz interessant zu erfahren. Übrigens, nochmal so ein ganz kurzer Bumerang zurück zu diesem Video von Leo. Also der Trainer von Bohemians, das ist natürlich eine richtige Type in Tschechien. Das ist Michal Jedlička, der hat Spitznamen Bettler. Ich habe auch mal mit ihm gespielt und der war früher, der war legendär, also der ist absolut wahnsinnig, der Typ. Der hat sich so in Schlüsselspielen, der hat auch für Tatran gespielt, der hat sich einmal so den Kopf halb wegrasiert. Also er hatte so ein Vollbart und lange Haare und die rechte Hälfte war einfach auf glatt rasiert und links war im Grunde so ein Jason Momoa-Verschnitt und generell verfärbt und er war so ein ganz spezieller, also so eine Spinne, hatte so einen ganz speziellen Spielstil, hat Buden gemacht bis zum geht nicht mehr und er ist auch relativ cholerisch immer gewesen als Trainer und er ist, glaube ich, immer noch auch der Nationaltrainer der slowakischen Damen, mit denen der riesige Erfolge feiert hat. Also ist ein ganz spezieller Kandidat und ich glaube, dass Leo weiß das vermutlich und ich glaube, die Erfahrung wird er in seine Karriere mitnehmen, weil so einen speziellen Trainer trifft er nicht an jeder Ecke.
Wenn er es nicht weiß, wird er es wahrscheinlich relativ kurzfristig erfahren.
Jetzt ich hoffe, er hat den Podcast. Oder er merkt es beim Training wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich glaube eher, dass er es beim Training merkt dann. Okay. Wir haben über Tschechien geredet, wir reden kurz über Schweden und zwar gibt's ja seit die Penalty-Variante geändert worden ist. Ne? Früher war es ja immer so, man durfte beim Penalty den Ball nicht zurückziehen, mittlerweile ist es ja erlaubt, es müssen sich entweder der Ball oder der Spieler vorwärts bewegen, aber man kann mit dem Ball eigentlich machen, was man will, solange man dabei in Richtung des Tores läuft und das hat ja erst dazu geführt, dass Zorro-Penalties erlaubt worden sind oder also regeltechnisch möglich waren und das Ganze hat so ein bisschen ja, Überhand genommen, weiß ich nicht, aber so in die Richtung geht's wahrscheinlich. Gibt immer wieder irgendwelche Highlight-Clips von Penalty-Schützen, die im Prinzip nur einen Zorro machen. Und letztes Jahr in Schweden war es, glaube ich, einmal ganz wild. Da gab es, glaube ich, einen Penalty-Shootout. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war. Kann sein, dass es Linköping war. Wo alle Penalty-Schützen von dieser Mannschaft einen Zorro-Penalty gemacht haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie sogar nicht mal alle ihren gleichen Schläger genommen, sondern sie hatten einfach einen Zorro-Penalty-Schläger und den haben sie tatsächlich immer weitergegeben an den nächsten Spieler, wer dran war. Das war eine einigermaßen skurrile Entwicklung. Ich glaube, sie haben auch verloren, aber naja, auf jeden Fall gibt es halt eine Menge Debatten darüber, ob der Zorro-Penalty unfair ist oder nicht, weil wenn es Spieler gibt, die den nahe der Perfektion können, hast du als Goalie eigentlich keine Chance. Also mehr oder weniger das Einzige, was du machen kannst, ist rausrennen und irgendwie versuchen, den Spieler umzutreten, glaube ich. Und dabei noch den Ball zu berühren, damit es nicht irgendwie abgepfiffen wird oder so. Gibt ja auch diesen skurrilen Penalty Michael Wöcke, deutscher Nationalspieler aus der Schweiz, ist ja auch ein Zorro-Spezialist. Und ich glaube, bei der letzten WM hat er doch auch ein Penalty für Deutschland geschossen gegen den schwedischen Torhüter und der ist einfach aus dem Tor rausgerannt. Und wenn du es rechtzeitig bemerkst als Zorro-Künstler, dann legst du halt den Ball vorbei. Und wenn du es nicht rechtzeitig bemerkst, dann ist halt blöd, weil dir der Torhüter auf die Kelle springt. Wie dem auch sei, um den Zorro-Penalty gibt es eine ganze Menge Debatten.
Ist das gewollt, ist das nicht gewollt? Und in Schweden wird jetzt eine neue Regel getestet. Das wird eingeführt zu dieser Saison. Und ich lese mal die deutsche Übersetzung vor. Die lautet: eine Zorro-ähnliche Bewegung, bei der Ball auf der Klinge liegt und in der Luft mehr als einmal die Richtung ändert, ist nicht erlaubt. So, das ist jetzt der offizielle Sprachgebrauch. Ich bin noch nicht so ganz schlau daraus geworden, was das bedeutet. Für mich heißt das, ich darf quasi, wenn ich Linksausleger bin, darf ich den Ball in der Kelle haben, darf ihn nach rechts mitnehmen und darf ihn dann auf der rechten Seite ins Netz schmeißen, oder? Weil dann hat er einmal die Richtung gewechselt. Aber ich darf ihn nicht zurück nach links nehmen und dann nochmal und dann reinschmeißen, weil dann hätte er zweimal die Richtung geändert. Ja. Interpretierst du das ähnlich? War das einigermaßen, ich versuche hier gerade bildlich zu beschreiben in einem Podcast, was beim Penalty passiert. Das ist auch eine richtig gute Idee von mir.
Ja, ich glaube, so ähnlich ist es. Also du darfst ja den Ball dann wahrscheinlich einmal zur einen Seite durch die Luft heben.
Genau, also ein halber Zorro ist, glaube ich, erlaubt quasi, ne?
Genau, so. Also du hebst ihn dann, entweder du hast ihn irgendwie auf der Spitze, als Linksausleger hebst du ihn von rechts einmal rüber und drückst ihn dann einmal in die Gegenrichtung rein oder andersrum. Du ziehst
wenn du in der Spitze hast, ja, okay, ja.
Rüber, aber du kannst ihn im Grunde einmal in die Luft heben und dann wahrscheinlich
und dann muss der Schuss
in die Gegenrichtung schießen. Ne? Also das ist ja nochmal so eine Gegenbewegung, aber das ist, glaube ich, dann so der Punkt. Ich muss sagen, ich fand das immer unglaublich ätzend, wenn jemand zum Penalty gegangen ist und den über diesen Zorro reingemacht hat, weil ich fand das irgendwann auch absolut langweilig. Also es ist jetzt, ich finde das nicht mal irgendwie interessant, weil das ist, jedes Mal sieht das gleich aus. Und wenn das jetzt jemand außerhalb der Sportart zum ersten Mal sieht, dann muss man das, dann sieht das vielleicht ein bisschen kurios aus. Aber wenn du dann irgendwann mal 1000 davon gesehen hast, dann gähnst du und denkst dir, ach komm, geh pennen. Ich kann mich erinnern noch bei meinen jüngeren Zeiten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals, wenn du immer so einen Typen hattest, der sich hinterm Tor positioniert hat und irgendwie versucht hat, dann den Ball irgendwie zu heben und reinzukommen, hattest du immer einen Spezialisten, der irgendwann in einem unbewachten Augenblick rüberging und ihm den Schläger gebrochen hat und irgendwie hat niemand protestiert, weil du wusstest, wenn du so einen Deppen im Team hast. Und wir hatten irgendwann mal so einen Mitspieler, der das auch probiert hat, der war unglaublich schlecht, konnte nur das. Und es ist mir einfach so auf den Sack gegangen, weil du denkst, Junge, und irgendwann haben es auch die Nachwuchsspieler, haben es dann immer probiert und die haben sich beim Aufwärmen, hat sich niemand darauf konzentriert, mal ordentliche Pässe und wie so links, rechts und wie Ballkontrolle, sondern alle haben irgendwie versucht, diesen Ball in der Luft durch die Luft zu schwingen, aber konnten keinen geraden Pass spielen. Und ach, komm, geh weg damit. Also wenn das verschwindet, bin ich happy. Übrigens erinnere ich mich noch, Entschuldigung, das wollte ich noch reinwerfen. Es gab mal diesen Norweger, also die norwegische Nationalmannschaft hatte mal so einen Spieler, der hat nie gespielt, der saß nur auf der Bank, bis die Penalties kamen und wurde dann eingesetzt, um Zorro reinzuwerfen. Hatte dann irgendwann seine 15 WM-Tore gesammelt oder 5 oder was auch immer. Wurde nur aktiviert für diese ganzen Penalties, weil er halt so diesen Zorro drauf hatte. Das war irgendwie lustig, weil der saß da, trank sein Bierchen und dann durfte er einmal drauf, musste irgendwie, war dann überrascht, dass er drauf darf und hatte halt so diesen Schläger, der dann offensichtlich da irgend so eine Tasche vorne hat, wo er dann damit halt rumfuchteln kann. Hauptsache, es ist nicht irgendwie mehr als 3 Zentimeter. Fand ich irgendwie ätzend. Aus dem Spiel, irgendwie so aus dem Volltempo, ja, irgendwie, das sah noch ganz nett aus. Ich habe übrigens gerade so einen Artikel bei Floorball.
Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also es gibt ja zum Beispiel Daniel, ich weiß nicht, ob dir Daniel Jonsson was sagt, das war ja immer so der schwedische Zorro-Meister, der, glaube ich, auch lange in der Schweiz gespielt hat. Und der hat ja wirklich im Vollsprint, statt irgendwie zu schießen, hat er dann einfach einen Zorro ausgepackt.
Ja, ja.
So, sowas ist halt ja auch wirklich schwierig. Ja.
Ich erinnere mich an diesen Runnestig, diesen Peter Runnestig.
Ja, genau.
Wo er da irgendwie im Nullwinkel an der Ecke ist und er zwirbelt den da nochmal, weil
genau, er steht irgendwie so hinten rechts hinterm Tor und vorne links geht auf einmal der Ball rein, weil er dann irgendwie so ein halbes Spagat macht
um
den Pfosten. Ja, ja. Wahnsinn. Sowas finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das finde ich macht die Sportart auch ein Stück weit aus. Was mich bei den Penalties immer gestört hat, ich fand das schon irgendwie, also als das was Neues war, fand ich es eigentlich ganz cool. Ich würde es auch immer noch okay finden, wenn man ein extrem hohes Skill-Level bräuchte, um das zu können. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass, also ich will damit jetzt niemandem zu nahe treten, die das sehr, sehr gut können, die haben da sicherlich viel Arbeit reingesteckt und sowas, aber es können mittlerweile tatsächlich relativ viele Spieler, habe ich das Gefühl. Jetzt nicht irgendwie jeder Zweite und es ist gar kein Skill dafür notwendig, das will ich gar nicht sagen, aber wenn das sowas wäre, was irgendwie 5 Spieler auf der Welt könnten oder sowas, dann würde ich sagen, okay, wenn die irgendwie da so viel Arbeit rein investiert haben und sowas, und dann würde ich vielleicht sagen, ist in Ordnung. Aber so, finde ich, kann das bei Penalties raus und dann können es halt wirklich nur die absoluten Freaks, die das irgendwie im Spiel im vollen Tempo machen können, so wie Jonsson, Runestig, wir haben es angesprochen. Dann finde ich es in Ordnung. Dazu ergänzend noch, für alle, die sich jetzt fragen, wann kommt die Regel denn endlich in Deutschland? Sie wird jetzt in der kommenden, beziehungsweise in der jetzigen Saison, also in der Saison 2024-25, wird sie getestet in Schweden. Das nächste IFF-Regeljahr ist 2026. Das heißt, wenn ich das einigermaßen richtig auf dem Schirm habe, würde nach Ende der 25er-Saison, also irgendwie Mitte 25 oder sowas, würde die Regelkommission tagen und die Regelung für 2026 beschließen. Also wer in Deutschland hofft, dass es demnächst keine Zorro-Penalties mehr gibt, der muss mindestens noch 2 Jahre warten.
Und wir bleiben noch ganz kurz in Schweden. Das ist eher so eine kurze Meldung, aber eigentlich auch ganz interessant. Und zwar, wir haben ja oft darüber erzählt, wie Torgruppen gerade bei den Damen total das schwedische Floorball dominiert. Und offensichtlich, dieses Torgruppen ist ein, ich glaube, ein halbstaatliches Unternehmen, das eben diesen Verein sponsert. Und es hat in letzter Zeit relativ viel Kritik gegeben, dass eben Steuergelder für solche Sponsoring genutzt werden. Das ist ja keine Förderung, sondern es ist eine Art von Werbung. Also wie als würde jetzt, keine Ahnung, ein staatliches Unternehmen in Deutschland, was ist das, eine Deutsche Bahn? Na gut, die hat, glaube ich, Hertha damals gesponsert. Mhm. Aber jedenfalls kam das zum Thema, dass das im Grunde abgeschafft werden soll. Und offensichtlich ist es in Schweden oft so, dass eben große Unternehmen auch den Großteil des Budgets dieses Vereins stemmen. Und tatsächlich steht jetzt mal wieder im Raum, dass schon wieder ein schwedischer Verein da irgendwo krepieren soll. Und wir hatten das ja in der Vergangenheit schon oft erlebt, dass es Vereine gab, die da kurz vor der Saison im Grunde so einen Sponsor verlieren und dann stehen sie total vorm Abgrund. Also das ist jetzt offensichtlich in Schweden mal wieder der Fall. Und kurios ist es ja, die letzte Verein war ja Iksu, das waren auch Damen. Und das war auch im Grunde so die Übermannschaft der Liga. Und jetzt soll es dann wieder Torgruppen treffen. Schon irgendwie kurios, wie instabil manche von diesen schwedischen Top-Teams sind.
Ja, vor allem, weil ja witzig ist, also Iksu und Torgruppen ist ja mehr oder weniger die gleiche Mannschaft, ne? Also Iksu war ja der Verein, der dann quasi pleite gegangen ist und die ganzen Topspieler sind ja alle zu Torgruppen gegangen. Also was heißt die ganzen Topspieler? Ich glaube, es war tatsächlich die Damenmannschaft, mehr oder weniger, und da waren halt einige richtig, richtig krasse Spielerinnen dabei. Ich glaube, die Kaubis sind später dazu gekommen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ist auch nicht so wichtig. Wie dem auch sei, Turngruppen gab es ja quasi vorher nicht bei den Damen. Also es gab die schon, aber ich glaube, es waren Zweitligist oder die sind gerade aufgestiegen in die SSL oder sowas. Und nur durch diesen Zufall, dass Iksu eben pleite gegangen ist, ist Turngruppen mittlerweile eigentlich die Übermacht, die sie jetzt gerade sind bei den Damen. Das ist irgendwie schon ganz interessanter Zufall, ja. Davon abgesehen, ich folge noch so 2, 3 schwedischen Sportjournalisten auf Twitter, die sich sehr viel mit schwedischem Floorball beschäftigen. Und da habe ich auch ein bisschen drüber gelesen, dass tatsächlich viele Vereine in Schweden gerade finanzielle Probleme haben. Unter anderem, glaube ich, 4 von 14 SSL-Teams bei den Herren sind jetzt in irgendeinem Beobachterprogramm von der Liga und müssen, glaube ich, regelmäßig zeigen, dass sie ihre Finanzen einigermaßen im Griff haben. Also schwedisches Floorball auch finanziell nicht total sattelfest aufgestellt momentan, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, was heißt momentan? Ist ja eigentlich schon seit ein paar Jahren so, glaube ich. Okay, und abschließend, was die News-Sektion angeht, haben wir noch einen kleinen Shoutout für euch. Und zwar haben Jan und ich uns immer wieder mal ja gewünscht, dass es vielleicht mehr Leute gibt, die irgendwie Dinge tun im Floorball. Also im Sinne von Content Creation, hier mal vielleicht ein paar Videoclips hochladen oder da Instagram-Fanpages oder Statistik-Pages oder was auch immer. Und es gibt jetzt eine neue News-Seite, die nennt sich Wide and Deep. Geschrieben wideandeep.de, also wideanddeep.de. Und betrieben wird das Ganze, glaube ich, von Jonas Henschler und Christian Linke, die sich im Rahmen der deutschen Herrennationalmannschaft, glaube ich, kennengelernt haben. Könnt ihr alles auf der Homepage nachlesen, wie die beiden zueinander gefunden haben, was jetzt ihr Plan ist, was sie alles vorhaben und so weiter und so fort. Und im Prinzip ist es bisher eine Newsseite, die sehr regelmäßig zumindest eine Vorschau und einen Nachbericht von den jeweiligen Bundesligaspieltagen posten. Und dann hin und wieder nochmal die ein oder andere zusätzliche Berichterstattung. Und ich finde, dass sowas gefehlt hat im deutschen Floorball. Von daher sehr, sehr cool, dass das Ganze betrieben wird. Läuft mittlerweile auch schon irgendwie 4 Wochen oder sowas in der Richtung. Also hat damit die Halbwertszeit der typischen neuen Instagram-Seite, die sich mit Floorball-Content beschäftigt, auch überschritten, würde ich behaupten. Grüße an der Stelle an die Jungs. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen und viel Erfolg bei eurem Projekt. Cool, dass es euch gibt.
Auf jeden Fall. Ich meine, mein Floorball-Journalisten-Herz schlägt natürlich immer hoch, wenn es ein solches Projekt gibt. Und vor allen Dingen, was ich gesehen habe auf der Seite, das ist ja, ich glaube, zumindest vor unten stellen sie auch sich als Team vor. Das sind dann auch 4 Leute schon, die da irgendwie eingebunden sind. Und gerade immer dieses Personal zu finden, das sich dafür verantwortlich fühlt, dass so ein Projekt dann auch tatsächlich funktioniert, ist wichtig. Ich habe tatsächlich da so 1-2 Sachen gelesen. Da wäre, glaube ich, ganz sympathisch, wenn man zusammen in der Pinte an einem Bierchen sitzt und vielleicht auch mal ein bisschen streiten kann, weil vielleicht sieht man auch ein paar Sachen anders. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es so etwas gibt. Wobei ich sagen muss, bei dem Namen Wide and Deep, muss ich kurz fischen. Also ich nehme mal an, also man spielt den Ball breit und dann tief. So glaube ich, ist es gedacht. Aber ich musste kurz grübeln.
Aber hab ich auch so interpretiert, genau.
Ja. Okay, gut. Dann ergibt das Sinn. Und sie sind tatsächlich die einzigen, die ein Lebenszeichen abgegeben haben. Wir hatten ja irgendwann im Sommer, hatte ich glaube ich gelesen, bei dieser Insta-Seite Floorball Bundesliga, dass die irgendwie abgeschlossen wird und dass es dafür jetzt leider keine Ressourcen mehr gibt. Und dann plötzlich, glaube ich, vor 4 oder 5 Tagen fing es da wieder an zu rattern und kamen Posts raus und die sahen jetzt auch alle sehr gut bearbeitet und sehr gut durchdacht. Und das wäre schön, wenn das jetzt dann auch wieder auflebt. Und auch das Floorball Mac hat tatsächlich wieder ein Lebenszeichen abgegeben vor einiger Zeit bei Instagram. Da ist jetzt auch ein bisschen was los. Ich habe jetzt auf die Website geguckt, ob da jetzt irgendwie auf der Seite was ist. Da ist der letzte Artikel vom 27. November 2023. Insofern noch hält sich hier die Aktivität in Grenzen. Ich würde fast sagen, wir sind in einer Sportart, in denen Ressourcenbündelung unglaublich wichtig ist. Und ich denke immer daran, also wenn es jetzt plötzlich irgendwo da draußen 5, 6, 7 Leute gibt, die Bock haben, irgendwo das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit um Floorball herum aufzubauen, wäre es super, wenn die ihre Kräfte bündeln und dann daraus eine Sache entsteht, die richtig geil ist, als dass dann an 3, 4, 5 verschiedenen Fronten so halbgare Sachen entstehen. Aber das wissen die alle mit Sicherheit am besten und wir mischen uns da nicht rein und wir machen unseren kleinen Podcast hier weiter.
Gutes Schlusswort der News-Sektion und damit gehen wir über in die nächste Rubrik und das ist What's Up Bundesliga. Und wenn wir über die deutsche Bundesliga sprechen, Jan, dann müssen wir kurz auch darüber sprechen, dass wir ja in anderen Rollen unterwegs sind als letztes Jahr. Du warst ja letztes Jahr, ich sag mal, Teilzeit-Coach der Berlin Rockets. Oh, da muss man aufpassen mit der Formulierung. Das klingt so, als wärst du dafür bezahlt worden. Das ist vermutlich nicht der Fall gewesen, so wie ich die deutsche Trainerszene momentan größtenteils einschätze. Sagen wir mal, du hast Zeit investiert in das Herrenteam der Berlin Rockets.
Ich war mal wieder der Feuerlöscher. Ja, also ich war der Feuerlöscher. Am Ende der Saison gab es keinen Trainer und Jan, mach mal letztes Spiel und Playoffs gegen Weißenfels. Insofern für solche Todesmissionen werde ich regelmäßig eingesetzt. Das Thema ist bei mir abgeschlossen. Aber du hast es eingeführt. Du bist zurück in der ersten Bundesliga. Und mit Schenefeld. Und wir kommen gleich also ein bisschen auf die Tabelle und auf die Ergebnisse. Und da hat's ja, also was für eine wilde Fahrt schon diese ersten 4 Runden waren. Aber ich lasse es mal grob. Wie fühlt es sich an? Wie ist so das Klima? Wie orientierst du dich? Wie wirkt es auf dich?
Oh, es macht schon mehr Spaß als zweite Bundesliga, muss man einfach sagen. Tatsächlich finde ich, es fühlt sich noch nicht so unendlich anders an, weil wir bisher 3 von 4 Heimspielen hatten. Von daher, wir richten unsere Heimspiele genauso aus wie letztes Jahr. Wir haben ein bisschen mehr Zuschauer, das ist schon cool. Haben das Gefühl, dass wieder ein bisschen mehr Leute auch, so Leute vom ETV zum Beispiel, sieht man ein bisschen häufiger in der Halle als letztes Jahr. Die haben wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr Bock, erste Bundesliga Floorball zu gucken, wenn ihr eigenes Team mal ein Auswärtsspiel hat oder sowas in der Richtung, als sich zweite Bundesliga anzugucken. Was natürlich komplett anders ist als das Spielermaterial war was auf der Gegenseite steht. Und wie ja von vorne bis hinten konzentriert man die Aufgaben einfach angehen muss, ne? Also gerade als Aufsteiger. Letztes Jahr war es eben
in Ausnahme von Berlin.
Korrekt. Einige Teams muss man auch nicht ganz so ernst nehmen. Nein, ich will hier gar nicht Berlin haten. Wir können über das Ergebnis, das etwas kurios ausgefallen ist, gleich noch ein bisschen sprechen. Okay, perfekt. Nee, aber als Top-Team in der zweiten Bundesliga ist es halt schon so, dass du dir gegen ein Durchschnittsteam auch mal, da kannst du auch mal ein Drittel komplett abschenken und dann geht man irgendwie auf 2 Linien runter oder was auch immer, stellt ein bisschen was um und dann kriegt man das schon wieder ausgewetzt. Wenn wir in unserer Position jetzt ein Drittel abschenken, wird es natürlich extrem schwierig, das wieder rauszuholen. Von daher der ich würde gar nicht sagen, der Druck ist höher, aber ich würde behaupten, der Fokus von Minute 0 bis 60 ist halt ein ziemlich anderer. Das geht sicherlich mir so und den meisten Spielern auch, denke ich mal. Also ich merke selber, dass ich nach so einem Spiel auch gut fertig bin. Das war in der zweiten Liga auch nicht ganz so sehr so. Abgesehen von den Playoffs gegen Lilienthal zum Beispiel und Eberskönz ab Halbfinale. Also da war es ein ähnliches Konstrukt. Ja, aber unterm Strich fühlt sich auf jeden Fall gut an.
Und so wie ich das sehe, seid ihr sogar noch überm Strich, wenn ich das so einführe.
Alleine kann, wie du das formulierst schon wieder, Jan.
Oder noch die Brücke. Überm
Strich. Das die macht Brücke. Mich schon wieder fertig. Du hast so wenig Vertrauen, ne? Es ist unfassbar.
Wir werden vielleicht noch am Ende dazu kommen. Wir haben nämlich unser Tippspiel eigentlich vorbereitet. Und weil ich in den letzten Wochen so ein bisschen überlastet war, habe ich es tatsächlich nicht hingekriegt, diese Tippspielschätzung zu posten. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen schief rüber, wenn man jetzt nach 4 Runden da nochmal so ein Tippspiel. Aber wir machen es. Wir machen es. Ja, wir haben uns dazu verpflichtet. Ich bestehe darauf, dass wir es machen. Und
die Tipps sind auch alle vor der ersten Runde abgegeben worden.
Absolut.
Also, werdet ihr auch sofort feststellen, in dem Moment, wo wir es bei Instagram hochladen, weil man kann jetzt schon sehen, dass einige Tipps von uns bodenlos schlecht waren. Also
bodenlos schlecht waren?
Wenn ich ein bisschen was umpacken könnte, würde ich es tun. Aber wir sind da natürlich ehrenvoll und machen das so, wie wir es vor Saisonbeginn getippt haben.
Genau, wobei wir können es vielleicht ganz elegant jetzt schon einflechten, wenn wir über die Tabelle reden und dann, ich glaube, den Rest könnt ihr euch denken, wenn wir es dann posten. Jedenfalls, ich nehme vorab, ich habe Schenefeld auf den letzten Platz getippt und
und als Absteiger.
Und
ich
als
weiß
Absteiger.
Gar nicht, warum ich mit dir überhaupt noch irgendwas mache.
Und Tillmann hat mir sehr überraschende Emojis geschickt, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen beschämend, weil Schenefeld im Grunde super im Rennen ist. Sieg gegen Schriesheim und Berlin im Grunde in die dritte Liga weggeballert. wir kommen gleich später, glaube ich, nochmal zu den bisschen Ergebnissen. Aber weißt du was, es ist noch nicht aller Tage Abend und abgerechnet wird zum Schluss. In Tschechien sagen, die Hasen zählt man nach der Jagd. Und insofern warten wir mal die ganze Runde ab. Aber ich habe wirklich Respekt vor eurem Einstieg. Aber nicht nur vor euch. Ich glaube, wir können so ein bisschen einleiten. Man kann ja so ein bisschen die Tabelle auf sich wirken lassen. Ja? Also wir haben jetzt 4 Runden hinter uns. Ich glaube, 2 Mannschaften haben jetzt 5 Spiele absolviert. Das ist Chemnitz und Berlin. Und ich glaube, so die erste Erkenntnis, die einem ins Auge sticht, ist natürlich absolut überragend, dass die Dragons Bonn auf Platz 1 sind. Bis jetzt hat tatsächlich alle Mannschaften haben irgendwo einen Punkt abgegeben, auch die Dragons. Aber ich meine, Hut ab, wer hätte das gedacht, dass die so einsteigen, vor allen Dingen dann auch mit dem Sieg gegen Weißenfels. Das war nicht selbstverständlich. Fand ich schon spannend. Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es an Brücker lag. Ich glaube, dieser Transfer von Janosch, ich glaube, der ein Spiel gemacht? Zwei
Spiele? Ich glaube, eins. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Er hat das erste Spiel auf jeden Fall gemacht in Holzbüttgen.
Ja.
Ich glaube, das zweite schon nicht, weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob umgeknickt oder so, ist gerade gefährliches Halbwissen. Ich glaube, für das zweite war er nicht dabei. Gegen uns sollte er spielen, ist aber kurzfristig krank geworden.
Ja.
Aber genau, also wie du schon sagtest, so, man hätte ja sagen können, nach dem Transfersommer von Bonn müssen die auch da oben landen. So, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also, wenn sie Janosch Brücker nicht verpflichtet hätten, hätten sie vielleicht viele Leute ein bisschen weiter nach unten getippt. Und an dem lag es jetzt eben nicht unbedingt, dass sie schon so viele Punkte geholt haben.
Absolut. Also es war ja Auswärtssieg in Holzbütten, 9-6. Dazu komme ich übrigens gleich, weil das war so ein Thema, da hatten wir uns auch nochmal geschrieben, fand ich relativ spannend, weil das war ja dieses Freitagsspiel. Und also die Bundesliga, man könnte sagen, fing feierlich mit einem Freitagsabendspiel an zwischen Holzbütten und Bonn. Und das nächste Spiel hatten beide Mannschaften am Sonntag. Im Gegenteil, die Konkurrenz aber nicht. Die Konkurrenz musste am Samstag spielen. Das heißt, die hat im Grunde musste gleich am Tag darauf antreten, während die einen Tag länger Päuschen hatten, um sich zu rehabilitieren. Und das Spiel am Sonntag, der Bonner war in Schriesheim. 10-9 Sieg nach Verlängerung. Und das müffelt so ein bisschen danach, dass man da natürlich nochmal extra Kräfte zur Verfügung hätte, die man vielleicht davor nicht hat. Also diese Idee mit dem Freitagsspiel, ich finde die okay, aber meiner Meinung nach müsste der Gegner im Grunde an dem Wochenende denselben Vorteil genossen haben, weil sonst finde ich das etwas unfair. Das war so ein Gedanke und ich schließe noch ganz kurz die Bonner ab. Wir können ja gleich drüber reden. Dann noch ein 8-4 gegen euch, gegen Schenefeld und dann natürlich überragend dieser Auswärtssieg in Weißenfels. 7-4, das war jetzt auch nicht klar, da waren dann nochmal ein paar Tore ins leere Netz. Aber Hut ab, das ist ein Einstand nach Maß.
Habe ich wenig hinzuzufügen. Also ja, wir haben auswärts in Bonn ja schon gespielt. Die sind schon gut dieses Jahr. Also ich würde hier an dieser Stelle behaupten, Bonn ist for real. Also ich denke, die werden auf jeden Fall irgendwie Top 6 oder sowas am Ende der Saison einlaufen. Ich gehe, das ist wahrscheinlich fast schon ein bisschen konservativ getippt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt auf Platz 1 bleiben. Ich glaube, Hamburg, Leipzig, Weißenfels haben schon noch durch die Bank ein bisschen mehr Qualität. Ich vermute, wenn es dann nicht ganz komisch läuft, dass sich das im Laufe der Saison irgendwie durchsetzen wird. Aber Top 6 würde ich Geld für setzen und ich gehe irgendwie von der Top 4 Platzierung oder sowas am Ende der Saison aus. Was das Freitagsspiel angeht, sehe ich genauso wie du. Ich finde es super cool, dass es Freitagsspiele gibt. Alleine schon, weil das so Spiele sind, die ich mir vielleicht auch mal angucken würde. Also meistens habe ich samstags keine Kapazitäten, Floorball zu gucken, weil ich halt selber unterwegs bin. Und das geht ja vielen in Floorball Deutschland so, ne? Also viele, die Floorball aktiv betreiben, haben dann samstags oder sonntags ihre Spiele. Die sitzen dann wahrscheinlich nicht unbedingt vor den Streams, ob die jetzt erste Liga, zweite Liga irgendwie oder Regionalliga unterwegs sind, was weiß ich. Freitagabends, wenn man da nicht gerade Party machen geht, kann man sich ja schon mal ein Floorball-Spiel angucken. Aber du hast natürlich recht. Ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man dieses Regenerationsthema nicht so krass überhöht. Ich glaube, es gibt in den meisten Mannschaften, die meisten Mannschaften in Floorball Deutschland sind, glaube ich, so wenig professionell. Da gibt es noch extrem viele Dinge, die man tun kann, um die Regeneration zu verbessern. Aber gerade bei so einer Geschichte bin ich da tatsächlich bei dir. Also ob du jetzt, die Spiele sind ja normalerweise samstags um 18 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Also ob du nach Abpfiff 20 Stunden zur Regeneration hast, oder ob du 40 Stunden hast oder sowas in der Richtung, ist halt schon ein krasser Unterschied. Deshalb sehe ich das ähnlich wie du. Also die Freitagsspiele müssten wahrscheinlich entweder an einem Einzelspieltag sein oder es müsste so eine Geschichte sein, alle vier beteiligten Teams haben Freitag und Sonntag ihre Spiele.
Übrigens war dieser Gegner von Bonn, also dieser zweite Gegner an dem Sonntag, war Schriesheim. Und die haben am Samstag in Kaufering 5-5 gespielt. Und es war ganz lustig, irgendwo habe ich es gelesen, entweder hat es uns jemand geschickt, aber jemand meinte, also nochmal der ultimative Beweis, gleich zu Beginn der Saison.
Ja, habe ich auch gelesen, ja.
Wie kacke ist es, ein Spiel über 60 Minuten und Verlängerung und dann hast du so ein hässliches 5-5, wo alle einfach unbefriedigt nach Hause gehen. Ja. Wo sind die Penalties? Also die müssen her und sonst macht das alles keinen Sinn. Also einfach wirklich so unzufriedenstellend. Ist halt so.
Ja, dann vor allem noch in einem Südderby, ne? Also ich weiß nicht, ob man Südderby sagen darf. Ich glaube, das Derby schlechthin ist Kaufering München. Aber es ist ja zumindest, ich gehe davon aus, dass da zumindest auch eine Südrivalität vorhanden ist. Und das war jetzt einfach so, ja, okay, ja, dann gehen wir halt wieder nach Hause. Okay, cool.
Ich wandere mal für uns so ein bisschen durch die Tabelle und springe mal durch die Gegend. Und ich glaube, das andere Extremum, was vielleicht so ein bisschen überrascht, ist tatsächlich, dass Holzbüttgen nach 4 Spieltagen noch punktlos im Tabellenkeller hockt. Hoffi ist noch nicht so ganz in die Gänge gekommen, wird jetzt aber nicht an ihm liegen. Die Gegner, ich glaube auch so von dem Ablauf war das jetzt nicht auch das allereinfachste Programm. Also es war, glaube ich, eine Niederlage in Weißenfels, 5-6.
Also das man muss das ein bisschen einordnen. Das Auftaktprogramm von Holzbüttgen war schon brutal schwierig. Ja. Bonn, muss man sagen, war wahrscheinlich so rein auf dem Papier, was wir vor der Saison gesagt hätten, sogar das gewinnbarste Spiel. Gut, Bonn ist jetzt Tabellenführer, von daher, das war wahrscheinlich auch nicht das Allereinfachste, muss man sagen. Und dann war es auswärts Weißenfels, zu Hause MFBC Leipzig, zu Hause ETV Hamburg. Also also drei der vier Halbfinalisten letzten Jahres. Und es geht so weiter. als nächstes spielt Holzbüttgen nämlich zu Hause gegen Dresden. Vielleicht kommen wir auf die gleich auch noch zu sprechen. Die sind auch richtig gut in die Saison gekommen, haben schon Leipzig geschlagen, also machen ihrem Namen als Favoritenschreck mal wieder alle Ehre. Dann kommt Chemnitz nach Holzbüttgen, auch letztes Jahr Halbfinalist, kommen so langsam richtig rein in die Saison, habe ich das Gefühl, Pokalsieger und so weiter und so fort. Und dann müssen sie nach München. Also dann wird's vielleicht einfacher, aber das Auftaktprogramm von Holzbüttgen hat sich auf jeden Fall, kann sich sehen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich, deshalb wollte ich das im Grunde so auch ansprechen. Also man muss es ein bisschen relativ sehen, weil das Programm ist nochmal speziell. Ansonsten, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, ist natürlich dieses ganz besondere Auftaktwochenende von Berlin. Also ich kann das so ein bisschen erklären. Also ich habe es ja davor schon gewusst, ich habe es ein bisschen angedeutet, aber der Hintergrund war folgender und zwar...
Ja, es haben alle gewusst.
Irgendwann haben es alle gewusst.
Wir wussten es auch.
Ja, also der Hintergrund ist, ein kritischer Teil der Mannschaft war bei einer Hochzeit, weil niemand hat zu der Zeit, als diese Hochzeit angesetzt wurde, geahnt, dass die Saison an einem so frühen Wochenende im August stattfindet. Und deshalb dachte man sich, naja gut, okay, das wird jetzt schon irgendwie alles gut gehen. Und da das halt theoretisch ein wichtiger Freund für alle ist, der da geheiratet hat, haben sie nicht teilgenommen. Jetzt können wir ewig und elendig darüber reden, ob das jetzt ein Beweis dessen ist, wie unprofessionell und unambitioniert diese Sportart ist und dass das doch in anderen Sportarten überhaupt nicht ginge und so weiter und so fort. Ich will mich dazu gar nicht äußern. Ich glaube, wenn ich ein Spieler wäre, wäre ich mürrisch, wäre ich angepisst und gleichzeitig hätte ich ein gewisses Verständnis für. Aber das Ergebnis dieses Wochenendes war eigentlich noch ein relativ erträgliches 3-10 bei Hamburg. Ja, okay, so kann man mal untergehen, das kann passieren. Und dann kam's, ein historischer Erfolg für Schenefeld, und zwar ein 16-4. Und ich habe das Spiel gesehen, und warum ich Berlin jetzt in dem Fall nicht so ganz in Schutz nehmen kann, ist, das waren ja alles Spieler, die haben eine Bundesliga-Lizenz. Also es ist jetzt nicht wie in anderen Sportarten, dass dir die halbe Mannschaft irgendwo dahin siecht, weil irgendwie alle Grippe haben und du nominierst irgendwie 12 Juniorenspieler nach. Oder wie damals Kloppo, der irgendwie mit Liverpool an einem Tag 2 Spiele absolvieren musste, irgendwo in Europa und dann auch irgendwie zu Hause. Und deshalb hat er da irgendwie eine B-Mannschaft aufgestellt. So, das waren alles Spieler, die haben eine Lizenz, um in der ersten Liga zu spielen. Und also das war ein ganz böses Debakel. Gott sei Dank hat es dann am Wochenende darauf dann wieder ein bisschen besser funktioniert. Da gab es einen 5-1 Erfolg in Kaufering. Gut so, ist nicht selbstverständlich, aber Pflichtsieg, dann auch noch ein 6-4 zu Hause gegen München. Mittlerweile auch natürlich schwer zu spielen. Ich glaube, letztes Jahr gab es sogar eine Niederlage zu Hause gegen die Münchner und dann eine recht knappe Niederlage 5-7 in Chemnitz. Also sagen wir mal, Berlin hat sich da wieder gefangen und rehabilitiert und darf da jetzt, muss irgendwie dieses erste Wochenende abarbeiten. Aber als ich das geguckt habe, also das war, boah, das hat wehgetan. Man ist ja immer noch ein bisschen assoziiert mit diesem Verein.
Das wird sich bei dir wahrscheinlich so wahnsinnig schnell auch nicht lösen, Jan. Ich habe meinen Spielern vor dem Spiel gesagt, seit der komische Tscheche da vor einem Jahr aufgehört oder sowas in der Richtung läuft, das nicht mehr bei Berlin. Das ist heute kein Problem, habe ich gesagt.
Ja, und offensichtlich hat es funktioniert.
Naja. habe ich nicht gesagt.
Das, ich glaube, soweit zu den Rockets. Und ansonsten, ja, ich meine, du hast angesprochen, Dresden beweist mal wieder, dass die richtig wissen, wie man so eine Saison startet. Ich glaube, das hatten wir auch schon letztes Jahr. Wir haben die, glaube ich, irgendwo damals im Tippspiel auf dem letzten Platz gepackt und plötzlich holen die da irgendwie...
Ja, ich habe Dresden auch schon wieder in Tabellenkeller getippt.
Ja.
Aber Leute, liebe Dresdner, ich glaube, es ist einfach Motivation für euch. Ich behaupte mittlerweile, wenn wir euch nicht so weit nach unten tippen würden, dann würde das nicht so gut laufen bei euch. Ich glaube, ihr seht einfach dieses Tippspielergebnis, habt es irgendwie zugespielt bekommen, jetzt sagt ihr so, dem wischen wir jetzt einen aus, wir hauen jetzt wieder alles kurz und klein. Danach sieht es dieses Jahr wieder aus.
Und Hulic, der ist jetzt, glaube ich, 73, 74,
weiß ich nicht. Ja, ich glaube, hatte gerade seinen 73. Geburtstag.
Ja, genau, seinen 73. Geburtstag gefühlt. Und der hat jetzt wieder irgendwie in 4 Spielen 9 Punkte, 5 Tore. Und das ist, ich habe größten Respekt davor. Es freut mich, dass die Arthrose den Typen noch nicht an Rollstuhl gebunden hat. Aber es ist halt immer wieder ein Armutszeugnis für die gegnerischen Reihen, dass der Junge halt da immer wieder zum Zug kommt, weil er ist halt nicht der Schnellste. Er macht halt immer nur die richtige Entscheidung, er hat halt immer nur die richtige Entscheidung und weiß halt, wo er stehen soll und haut halt nicht daneben. Aber also sowas als Trainer zu verkraften, wenn dafür müsste man dann eigentlich für jeden Punkt, der Hulic gegen dich macht, machst du, glaube ich, deine 20 extra Runde. Ich weiß nicht, ob ich das schon letztes Jahr irgendwie angekündigt habe.
Das kommt mir bekannt vor, ja.
Irgendwie muss man dafür, oder man als Zuschauer muss man irgendwie kurze trinken auf der Tribüne, ich weiß nicht.
Man muss dazu sagen, dass Dresden 2 neue Tschechen verpflichtet hat. Ich glaube, einen für jede Linie. Und die scoren ganz ordentlich. Also gerade der eine, ich habe den Namen gerade vergessen. Aber ja, also die haben schon auch personell ein bisschen nachgelegt zu dieser Saison. Also das sind jetzt nur die, nur die Zugänge aus dem Ausland. Martin Gladigau ist bei denen auch untergekommen.
Der ist auch drin. Patrick Roskovec ist es, glaube ich. Der hat jetzt 7 Tore in 4 Spielen. Das kommt.
Genau, und der andere heißt, glaube ich, Suchek oder sowas in der Richtung. Aber Roskovec ist, glaube ich, der auffälligere von beiden.
Ja. Genau, und vielleicht noch ein Wort zu den Chemnitzern. Ich weiß, dass wir nach dem ersten Spiel, wo ihr gegen Chemnitz verloren hattet, dass du da so ein bisschen angefressen warst, weil du das so ein bisschen fantasielos fandst. Und zwar hat Chemnitz die Saison, ich weiß nicht, ob sie jetzt das letzte Spiel auch so gespielt haben, aber bislang läuft es ja eigentlich. Insofern gehe ich mal aus, funktioniert es weiter. Und zwar haben sie sich so einen Fünfer-Finnen-Block gebaut. Und das, wir haben ja warme Worte für Chemnitz organisationstechnisch gehabt. Sowas hinterlässt bei uns Floorball-Romantiker natürlich so ein bisschen Fadenbeigeschmack.
Ja, also ich fand es tatsächlich einfach ein bisschen lame. Also ich will da niemandem aus Chemnitz zu nahe treten. Ich finde, die machen als Verein einen unfassbaren Job. Aus meiner Sicht gerade, also wenn man alle Vereine mal zusammenfasst, wahrscheinlich den besten Job aller Vereine, die es gerade in Deutschland gibt. Ich glaube, da können sich extrem viele Vereine eine Scheibe abschneiden. Dann gab es ja letzte Saison, die hatten ja einige Abgänge tatsächlich. Olli Wiegmann ganz vorne muss genannt werden, Pavilein und wie sie alle heißen. Von daher, die mussten schon qualitativ irgendwie ein bisschen nachlegen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, gut, man muss halt auch nachlegen, wenn man so viele Legionäre im Kader hat, die alle nach 1,5 Saisons wieder weg sind. Von daher ein bisschen selbstgebautes Problem. Aber sie haben das Problem ja gelöst, indem sie sich einfach 5 neue Finnen organisiert haben. Der eine quasi ein in Deutschland akklimatisierter Finne, also Levi Vänänen. Eine Saison Kaufering, eine Saison Wernigerode, jetzt bei Chemnitz gelandet. Aber dann eben auch 4 neue Finnen. Und als mir die Starting, also Chemnitz hatte ja ihr erstes Saisonspiel gegen uns in Schenefeld. Und als ich den Zettel mit der Starting Six von Chemnitz in die Hand gedrückt bekommen habe, dann stand da drauf ein deutscher Torwart und 5 Namen, die ich nicht lesen konnte. Und das lag nicht daran, dass ich nicht so gut lesen kann, sondern es waren halt einfach alles finnische Namen, die ich nicht so gut aussprechen konnte. Also es war halt einfach, und die, ja, ich komme so ein bisschen ins Ranten. Die Finnen kommen ja auch alle, oder die Legionäre allgemein, kommen ja erfahrungsgemäß immer relativ spät nach Deutschland. Ich glaube, es unterscheidet sich immer ein bisschen, aber weiß ich nicht, vielleicht Mitte August oder sowas in der Richtung sind dann, glaube ich, die meisten da. Und so hat sich's auch angefühlt. Also das war einfach so ein bisschen, naja, ist irgendwie mit unser erster Spieltag, wir haben noch nicht so unendlich lange in dem kompletten Konstrukt trainiert. Komm, wir packen alle 5 Finnen in eine Linie und gegen die dürft ihr dann spielen. Und das war halt irgendwie so, ja, cool. Also, weiß ich nicht, es hat sich nicht so richtig angefühlt, als würde man hier gegen irgendwie eine Mannschaft spielen, die sich in der Bundesliga etabliert hat und letztes Jahr den Pokal geholt hat, sondern es waren halt die deutschen Spieler, die letzten Jahre auch schon da waren, plus eine neue Linie. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Also hat ein gewisses Geschmäckle bei mir hinterlassen. Fand ich nicht so.
Ja, und ich glaube, so ein bisschen als letzte Station, die jetzt irgendwie so hervorsticht, ob jetzt Weißenfels einen Fehlstart hingelegt hat, sind jetzt 4 Spiele, 2 Niederlagen. Ich glaube, das haben sie sich mit Sicherheit anders vorgestellt, aber Bonn hat es halt nicht schlecht gemacht, das haben wir ja schon angesprochen. Und was war eigentlich das? Die zweite Niederlage war die zweite Niederlage. Gegen wen haben sie das zweite Spiel verloren? Das waren, glaube ich, in Verlängerung. Ah, genau, in Chemnitz. Ja, kannst du vielleicht auch Punkte liegen lassen. Ja, ich glaube, Weißenfels kennt man, auch wenn da mal ein kurzer Rückstand ist. Die werden mit Sicherheit nochmal kommen und Tempo aufnehmen.
Ist jetzt ja, nicht Weißenfels hat zu viel Qualität, als dass man sich da Sorgen machen muss.
Also da müssen wir nicht zu viel interpretieren. Ja, insofern, glaube ich, ist es ein sehr wilder Auftakt. Und ich freue mich schon auf die nächsten Runden. Also macht schon Laune.
Da gibt's ja besonders viel, auf das du dich freuen kannst, Jan, weil wir haben ja jetzt 2 Doppelrunden hintereinander, ne? Also wir haben jetzt Samstag, Sonntag Doppelspieltag, bisschen Pause, Tag der Deutschen Einheit, kann man mal durchatmen und dann direkt wieder Doppelspieltag.
Ja.
Also das war quasi unser Kurzüberblick, der jetzt leider auch wieder ein bisschen lang geworden ist, über die ersten 4 Spieltage. Jan, gibt's noch sonst, hast du noch kurze Beobachtungen als jetzt seit neuestem Außenstehender?
Ich glaube, das meiste haben wir irgendwie abgearbeitet. Ich habe mir aufgeschrieben, übrigens, David Wendt, so ein kleiner wieder Rückkehr zu Bonn. David Wendt war ja Torwart in Berlin, hat jetzt bei Bonn aufgehört. Weißt du, was sein Spitzname war?
Ventilator?
Ja.
Es ist, also war, es nicht so war nicht so schwierig zu erraten.
Ja, aber es ist toll, weil gerade für den Tschechen wie mich, also es gab ja, der Dominator war ja Dominik Hašek, also dieser überragende Eishockey-Torhüter. Und danach gab es halt verschiedene Abwandlungen dieses Inator. Ich hatte einen guten Freund, der immer Sachen versucht hat zu reparieren und sie dann am Ende immer noch schlechter und noch kaputter hinterlassen hat. Der hatte den Spitznamen Modifikator. Und offensichtlich, David Wendt ist der Ventilator. Das hat hatte ich mir aufgeschrieben, weil der wurde verabschiedet, der hat nämlich Karriere abgeschlossen. Dann, was ich lustig fand, ist, ich bin ja kein großer Freund der Wettspielbranche. Das habe ich, glaube ich, oft genug unterstrichen. Und ihr habt einen neuen Sponsor in Schenefeld.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt. Das ist ein Casino. Und wenn man euer Spiel verfolgt hat, ihr habt da so ein Frame, also so eine Visualisierung, so ein Banner, der im Grunde um dieses Spiel herum gezogen wird, wo dieses Casino beworben wird. Das ist ein ganz spezieller Banner und ich kann empfehlen, jeden den nächsten Livestream zu schauen. Das wird sich freuen, das treibt die Zuschauerzahlen in die Höhe, das freut dann auch wiederum den Sponsoren. War schon speziell, so ein Casino-Werbung als Rahmen für einen Bundesligaspieltag zu sehen. Aber ihr seid zufrieden? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Kriegt man da so ein bisschen Freijetons? Darf dann so ein bisschen Blackjack nach dem Erfolg gegen Berlin zocken? Holt man da so ein bisschen sein Texas Hold'em am Abend nach? Oder wie läuft da die Partnerschaft?
Wir sind bisher super zufrieden. Ist auch ganz amüsant gewesen tatsächlich. Ich hoffe mal, dass das Casino auch zufrieden ist mit der Zusammenarbeit bisher. Nach dem Sieg gegen Berlin gab es auf Instagram direkt so Kommentare, so von wegen, da hat sich Berlin scheinbar verzockt oder sowas in der Richtung. Das hat mich dann schon ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Großartig Sachsponsoring mit Jetons und sowas hat bisher noch nicht funktioniert. Müssen wir gucken. Also wir haben noch keinen Ort für die Weihnachtsfeier. Vielleicht tragen wir die dann irgendwie da aus. Beziehungsweise ich glaube, unsere Weihnachtsfeier wird mehr oder weniger zwangsläufig in Schriesheim stattfinden, weil wir irgendwie am 20.12. oder so da ein Auswärtsspiel haben.
Schöne Bescherung, ja. Genau, und dann hatte ich noch eine dritte Notiz mir hinterlassen. Und zwar, womit ich ja wirklich bestialisch strauchle, ist diese Livestream-Situation. Also es ist ja schön, dass es mittlerweile selbstverständlich ist, dass alle streamen oder es zumindest versuchen. Ab und zu gibt es da so technische Herausforderungen, die offensichtlich immer noch unüberwindbar sind. Aber was mich in letzter Zeit wirklich wahnsinnig macht, ist Twitch zu schauen. Also ich habe hauptsächlich damit deshalb ein Problem, weil du machst ja ein Spiel auf, du kommst zu spät, hast jetzt irgendwie im ersten Spiel 5 Tore verpasst, steht 2-3 und du willst diese Tore gucken, du kannst sie einfach nicht gucken. Also das disqualifiziert jeden Player davon, irgendwie eine Sportveranstaltung zu streamen, weil ich meine, alles, was du gewohnt bist, lass es The Zone sein oder lass es irgendwie Dine sein, also diese neue Plattform für kleinere Sportarten, natürlich kannst du hin und her scrollen, weil du natürlich verpasst du Sachen, du hast ja meistens sogar noch so ein bisschen Highlights, die du direkt anklicken kannst und sowas. Bei Twitch kommst du, es steht 5-5 und du kannst dir kein Tor nochmal ansehen. Das war insbesondere beim Chemnitz-Leipzig-Spiel total ätzend. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, diese Geschichte, also diese Ambition, im Grunde eine Videoplattform zu haben, wo klar ist, dass dort im Grunde alles gesammelt wird, dass zumindest alle unter denselben Regeln spielen. Das haben wir jetzt mal wieder verpasst, oder?
Ja, genau. Also bei Twitch bin ich vollkommen bei dir. Yannick Wöbke hat letztens in irgendeinem, also ist ja der, ich sag mal, der Streaming-Gottflowboy Deutschlands, hat letztens irgendwie was in irgendeinem Twitch-Kommentar geschrieben oder sowas in der Richtung von wegen, YouTube hat die bessere Funktionalität und Twitch hat die bessere Chat-Einbindung oder sowas in der Richtung oder die besten Interaktionssachen. Wo ich sage, ja, kann ich mir vorstellen. Ist mir aber egal. Also ich finde, es müssen einfach alle bei YouTube streamen. So, dass man bei einem Sportstream nicht zurückspulen kann, also wenn es wenigstens irgendwie regelmäßig Zeitlupen und so geben würde, könnte ich es noch einigermaßen verstehen, aber eigentlich auch dann nicht. Also bei einem Sportstream will ich mir einfach die Sachen nochmal angucken können. Und dass das bei Twitch einfach nicht geht, ist für mich mehr oder weniger disqualifizierend. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, was du gerade gesagt hast, du hast es gerade schon angerissen, ist ja eigentlich was mich nervt, Punkt so ein bisschen. Ich muss zu einer Kurzrant ansetzen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, dieses Jahr ist in der ersten Floorball-Bundesliga Herren, ich weiß gar nicht, ob es bei den Damen auch so ist, ehrlich gesagt, Streamingpflicht. Das heißt, alle Spiele müssen gestreamt werden und es soll eine Plattform geben, wo alle Spiele hochgeladen werden können, hochgeladen werden sollen und die sollen sich dann die ganzen Vereine quasi abgreifen können, sodass du endlich mal Videomaterial von allen Spielen hast. Und es funktioniert einfach noch nicht. Und ich verstehe nicht, warum man das einführt, wenn man es nicht in der Sommerpause einführt. Denn aus meiner Sicht gibt's genau zwei Zeitpunkte in einer Saison, in der Videostudium wahnsinnig wichtig ist. Das eine ist ganz am Anfang einer Saison, wenn Teams irgendwie neue Spieler haben, neue Taktiken einstudiert haben, vielleicht neue Freischlagvarianten, neues Powerplay, neues Boxplay, was weiß ich. dann muss ich mir die Spiele angucken, um einigermaßen vorbereitet zu sein. Gegen Mitte der Saison ist es dann nicht unwichtig, aber es ist deutlich weniger wichtig, weil ich da vieles schon mal so ein bisschen gesehen habe. Also man spielt vielleicht gegen einige, die spielen das zweite Mal. Dann habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe Schriesheim gescoutet, die haben aber gegen Holzbüttgen gespielt. Deshalb habe ich Holzbüttgen auch schon gesehen, weiß da ein bisschen was. Also gegen Mitte der Saison ist es nicht ganz so wichtig, dass ich quasi lückenlos mit Videos versorgt werde. Und dann wird es wieder super wichtig, wenn es in die Playoffs geht. Weil man sich dann ja nochmal komplett anders auf den Gegner vorbereitet, wenn man eine wirkliche Serie spielt und nicht einfach nur sagt irgendwie, keine Ahnung, man hat irgendwie ein Spiel um 3 Punkte, ist nicht unwichtig, aber man hat halt 22 davon und es geht nicht irgendwie um Titel oder sowas. Und das ist jetzt natürlich nur aus Sicht vom Sport gesprochen, aber ich denke auch für die Fans wäre es cool, wenn die sich Spiele vielleicht nochmal im Real Life angucken könnten, vielleicht in der einen oder anderen Situation. Wie dem auch sei, bei uns war es jetzt halt so, wir wollten uns auf Bonn vorbereiten. Die haben am ersten Spieltag gegen Holzbüttgen gespielt, das Spiel konnte man sich angucken, und am zweiten Spieltag gegen Schriesheim. Und bei Schriesheim ist nach 3 Minuten der Stream abgekackt. Das heißt, dieses Video war nirgendwo aufwendbar und existiert einfach nicht. Und ich will da jetzt nicht irgendwie Schriesern zu nahe treten oder sowas, sowas kann natürlich mal passieren. Aber wenn man sowas einführt, dann muss es halt zum einen funktionieren, dass die Videoplattform zu Saisonbeginn steht und nicht irgendwann nach 4 Spieltagen eingeführt wird. Und dann muss es eben auch Sanktionen geben und solche Geschichten für Teams, die das Ganze nicht umsetzen. Also momentan ist es irgendwie so, ja, es gibt eine Streamingpflicht und es wird eine Videoplattform geben, aber macht doch alle, was ihr wollt. Und gefühlt haben wir jetzt andere Regularien, aber sind inhaltlich immer noch bei dem Murks, was wir letzte Saison schon gemacht haben. Von wegen, ja, ich lade mein Spiel auf Twitch hoch und nach 2 Wochen ist es wieder weg. Und ich mache es auf YouTube, aber nehme es wieder runter. Und ja, keine Ahnung. Aus meiner Sicht hat sich nichts geändert, nur dass es eben jetzt diesen Anspruch gibt. Und das finde ich wahnsinnig nervig. Rant over.
Bin dabei, sehe es genauso.
Gut, aber um zu einem anderen Thema zu kommen, wir sind immer noch bei WhatsApp Bundesliga. Geben uns ein bisschen Mühe, weil wir schon wieder sehr viel Zeit hierauf verwenden, Jan. Und eigentlich wollen wir keine komplette Bundesliga-Show sein, weil wir noch eine ganz fette News zu besprechen haben, über die wir noch gar nicht geredet haben. Aber wir gucken trotzdem noch auf die Damen und auf die zweite Floorball-Bundesliga-Herren. Bei den Damen sind 2 Spieltage gespielt worden, also noch nicht ganz so aussagekräftig das Ganze. Scheint sich aber trotzdem schon rauszukristallisieren, dass Leipzig und Hamburg dieses Jahr die Top-Teams sind. Was so ein bisschen daran liegt, dass bei denen, glaube ich, im Kader nicht wahnsinnig viele Änderungen passiert sind. Klar, auch da gab es den einen oder anderen gewichtigen Abgang. Das will ich gar nicht unterschlagen, aber größtenteils haben die ihren Kader jeweils zusammengehalten. Im Gegensatz zu den beiden Mitfavoritinnen von letzter Saison. Dümten hat ja bekanntlich Annalena Best verloren nach Finnland. Und sind, ich sag mal, erwartbar abhängig von Wainona Jürgens. Das ist so die Verbleibende des Traumduos und Dümten. Und ich guck mal, wie viele Scorerpunkte sie gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie Topscorerin ist. Ja, genau. Sie hat 7 Punkte gemacht in 2 Spielen. Und die nächste Dümtnerin ist Laura Göbel mit 3 Punkten nach 2 Spielen. Ja, also ich glaube, Dümten diese Saison steht und fällt ein bisschen mit Wainona. Also ich glaube, die muss punkten, wie sie noch nie gepunktet hat in ihrem Leben, damit Dümten wieder annähernd um den Titel mitspielen kann. Und bei Weißenfels, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, sondern erst irgendwie ganz am Ende der Sommerpause, da gab es scheinbar personell einen richtig krassen Aderlass. Also zum einen sind beide Finninnen weggegangen, die Weißenfels letzte Saison noch unterstützt haben. Und dann habe ich gelesen, haben aufgehört Pauline Baumgarten, Carla Bendorf, Laura Hofmann und ich glaube auch Vanessa Weikum. Bei Vanessa bin ich mir nicht so ganz sicher, die ist glaube ich auch, ich meine, sie ist ein paar Jahre jünger als die anderen 3 Damen, aber sie war in den ersten beiden Spielen nicht dabei. Von daher, ja, das sind diverse aktuelle beziehungsweise ehemalige Nationalspielerinnen und die Legionärinnen, die Weißenfels verloren hat. Das wird wohl wahrscheinlich eher auf Kampf ums Halbfinale hinauslaufen, als wirklich um einen Titelkampf, könnte ich mir vorstellen. Und dann letzte abschließende Beobachtung. Wernigerode ist ja aufgestiegen in die erste Bundesliga Damen und hat, glaube ich, auch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich gebracht, weil, also eine klare Siegerin der zweiten FBL gewesen letztes Jahr, auch wenn es dann nur 3 Teams waren es, glaube ich, gab, genau. Und hat natürlich einige Talente dabei, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind und die definitiv noch einen Namen von sich machen werden in Floorball Deutschland. Aber sie sind vielleicht unterm Strich dann doch ein bisschen sehr grün noch. Vielleicht müssen sie sich auch einfach ein bisschen in die Liga einfinden. Aber Wernigerode hat bisher 2 Spiele gespielt, und zwar gegen Leipzig mit 2-10 verloren. Natürlich auch undankbarer Auftraggegner, wahrscheinlich eines der beiden Top-Teams. und danach gegen die Lady Piranhas Hamburg, nächster undankbarer Gegner, wahrscheinlich das andere Top-Team, auch 2-10 verloren. Wird ab jetzt, glaube ich, ein bisschen einfacher. Sie spielen als nächstes gegen Bonn, dann Weißenfels und dann kommen so ein bisschen die Teams, so zum Beispiel Berlin, gegen die sie wahrscheinlich ihre Punkte holen können. Bin ich gespannt. Mal gucken, wo die am Ende landen und wie die sich in der Liga etablieren können.
Ich würde da kurz nur ergänzen, also gerade die, du hast Berlin angesprochen, diese Floorball BB United, das ist ja ein Berlin-Brandenburg, das ist ja im Grunde so ein Zusammenschluss von, nicht von Verein, aber von dieser Gruppierung von Damenspielerinnen, die aus der Region kommen. Sie haben sich ein neues, fesches Logo gemacht, da wo diese vier Buchstaben zusammenkommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Vorbereitung, vielleicht kommt da noch was anderes. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, diesen Qualitätsverlust bei Wimpen erkennt man auch. Die haben in Berlin 5-6 gewonnen, also 6-5 in Berlin gewonnen. Ja, und stimmt. Das waren ja meistens Ergebnisse.
Sehr klare Nummern die letzten Jahre, ja.
Sehr, sehr hoch waren, ja. Und da hat man sich so ein bisschen hinterfragt, na, ist es eigentlich eine Liga, die jetzt irgendwie Sinn ergibt, weil da sind ja die qualitativen Unterschiede so groß. Und Berlin hat tatsächlich noch im letzten Drittel geführt und war kurz davor, da wirklich das Spiel auch noch gewinnen. Dann gab es drei Tore, die sehr eng aneinander waren, dann auch noch ein Doppelpack von Winona Jürgens zum Schluss, der im Grunde das Spiel gedreht hat. Also ja, ich glaube, da sind die Kräfte, glaube ich, dieses Jahr anders verlagert.
Kurze Logokritik. Normalerweise bist du ja bekannt für Logokritik. Ich finde das neue Logo von Floorball BB United ganz schick, aber es erinnert mich an Basketball. Gerade auch mit dem BB in der Mitte habe ich das Gefühl, das steht für irgendein Basketballteam.
Ja, ich glaube, dieses BB einfach als Abkürzung ist auch ein bisschen unglücklich. Aber wenn du es dann halt hast, musst du damit halt was machen. Ich glaube, wenn's Berlin United gehießen hätte oder was anderes, könnte man damit besser
arbeiten. Wären die Brandenburger auf die Barrikaden gegangen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber kann das eine B nicht für beides stehen? Dass man einfach nicht weiß, ist es Berlin? Ist es Brandenburg?
Man weiß nicht. FVBB, der Landesverband, der handhabt es ja so auch. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Vorarbeit. Ich weiß, die haben an einem neuen Logo gearbeitet, aber ich finde, es ist immer besser, man nutzt erstmal vielleicht sowas, was man jetzt hat, ein bisschen minimalistisch und lässt sich dann ein bisschen mehr Zeit für.
Das stimmt, ja.
Und wir gönnen uns natürlich auch noch einen Blick auf die zwei zweiten Bundesligen, zumindest auf die zwei Staffeln. Da gibt es ja neue Mannschaften, die dabei sind. Also wenn man sich die Südost-Staffel anschaut, nach drei Spieltagen ist schon relativ klar, wer dort um die Spitze kämpfen wird oder wer sie vielleicht dann sogar behält. Das ist SC DHFK Leipzig, mal wieder ein Kandidat für den Aufstieg. Was ich ganz charmant finde, ist, dass der SC Potsdam so nah dran klebt. Die sind tatsächlich auch noch ohne Punktverlust. Da muss man so ein bisschen dann auch hinter die Kulissen schauen. Da sieht man auch relativ schnell, dass das eine Truppe ist, die extrem abhängig von so einem Offensivduo ist. Veti Nieminen und Atte Ronkanen, die haben da zusammen schon 31 Punkte gesammelt und das macht natürlich einen Unterschied. Stellt sich natürlich immer die Frage, wie stabil ist dann so ein Konstrukt, jetzt nicht nur über die Saison hinweg, sondern dann tatsächlich auch, wenn man dann vielleicht sogar eines Tages mal den Anspruch hat, aufzusteigen. Ansonsten finde ich, wie gesagt, ganz spannend, wenn da neue Mannschaften dabei sind. Und zwar die Eisbären Juniors spielen ihre erste Zweitligasaison. Sogar mit einem Punkt nach drei Spielen. Ist ja ein guter Anfang. Wer ein bisschen mehr strauchelt als vielleicht gedacht, sind die Red Devils Wernigerode. Die haben nach drei Spieltagen auch erstmal nur einen Punkt. Ich fand es auch ganz lustig, ich hatte so ein bisschen paar Fotos verfolgt und es ist ja schon offensichtlich, dass man da tatsächlich eine junge Generation versucht, an diese Truppe oder an diese Rolle ranzuführen. Weil man sieht sehr oft so diese jungen Bengel, die da sich übers Feld hetzen und dann ist da so ein Bild von Krupicka, der da mit seinen stolzen 40 Jahren noch so den Elder Statesman in der Defense-Rolle spielt. Das ist jetzt natürlich seine Verpflichtung. Ist Hut ab. Also das irgendwann kann man sich auch denken, das muss ich mir jetzt nicht geben. Aber mit Sicherheit ist er Gold wert, um diesen Jungs da Stabilität zu geben und sie da auch zu führen. Insofern finde ich das schon ziemlich klasse.
Sympathisch.
Sympathisch. Und wenn wir uns noch einen Blick in den Nordwesten gönnen, da sind die Kräfteverhältnisse auch so absehbar, wie sie wahrscheinlich dann auch am Ende der Saison sein könnten. Und zwar haben wir da an der Spitze mal wieder Lilienthal. Drei Spiele drei Siege. Mal gucken, ob es dieses Jahr erreicht. Auf Platz 2 Hannover 96. Hannover 96 hat mir die Saison versaut. Das habe ich ja schon im Auftakt gesagt. Insofern werde ich da jetzt bei der Intro gesagt. Insofern werde ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Mal spannend, wenn eine neue Truppe versucht, da an der Spitze zu kratzen. Insofern, nein, ganz im Ernst, finde ich das klasse. Und wir haben eine Situation, über die wir vielleicht auch irgendwann mal reden können. Und zwar ist es immer diese Rolle dieser zweiten Mannschaften der Bundesligisten, die dann auch mal in der zweiten Bundesliga plötzlich aktiv sind. Ich glaube, in der Vergangenheit war das, der MFBC hatte, glaube ich, eine zweite Mannschaft und der UHC Weißenfels.
Ja.
Im Nordwesten ist es jetzt Hamburg, die haben jetzt eine zweite Truppe und Bonn hat eine zweite Truppe. Das finde ich eigentlich ganz interessant und weiß noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Aber sei es drum, die beiden haben auch schon ihre Punkte gesammelt oder zumindest ihren ersten Punkt. Und eigentlich was, nach drei Spieltagen will man auch nicht zu viel reininterpretieren, glaube ich.
Nee. Das stimmt. Und Thema zweite Mannschaften, das ist im Fußball, glaube ich, mittlerweile tatsächlich eine relativ große Diskussion. Wie hochklassig dürfen eigentlich zweite Mannschaften spielen und sowas? Und vor allem, wie viele Spieler aus der Profimannschaft dürfen die dann eigentlich mal kurz runterziehen, um nochmal irgendwie einen Klassenerhalt klar zu machen oder sowas in der Richtung? Da habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen, dass das wohl, ich sag mal, an Wettbewerbsverzerrung grenzt, zumindest nach Auffassung einiger Sportjournalisten. Im Floorball habe ich mir noch nicht abschließend Gedanken gemacht über das Thema. Wobei man auch sagen muss, dass diese Gefahr, dass Spieler irgendwie super viel in beiden Teams zum Einsatz kommen, die gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Normalerweise darf man ja 6 Doppellizenzen haben zwischen seiner ersten und seiner zweiten Mannschaft. Und wenn beide in den Bundesligen aktiv sind, also wie es jetzt bei Hamburg zum Beispiel der Fall ist, darf man nur 2 haben. Von daher ist es nicht so, dass man quasi seine erste Linie einfach in beiden Teams spielen lassen kann oder so.
Ja, ich hadere ja so ein bisschen mit diesem deutschen Modell, das es jetzt hier natürlich schon seit vielen, vielen, würde ich sagen, sogar Jahrzehnten gibt, weil in Tschechien ist es komplett anders. Also in Tschechien ist es so, dass du im Grunde ein Kontingent in einer Mannschaft hast, das du mit Spielern aus einer anderen Truppe immer wieder neu besetzen kannst. Und das ist insofern praktisch, dass zum Beispiel Spieler nach Verletzungen die Möglichkeit haben, sich in einer anderen Mannschaft mal so ein bisschen ranzuspielen, bevor sie wieder ins Top-Team kommen. Oder dass du mal Spieler in einer anderen Mannschaft testen willst, um herauszufinden, ob das vielleicht besser für sie ist. Dieses Festlegen
zu Beginn. Okay, das heißt, sorry für die Rückfrage, aber das heißt, da geht es dann nicht um den Spieler, sondern quasi um die Anzahl der Einsätze, unabhängig davon, wer das ist, richtig?
Genau, also du hast in einer Mannschaft hast du dann pro Spiel hast du dann, glaube ich, 2 oder 3, das wird sich vielleicht auch wieder mal geändert haben, Slots, in die kannst du Spieler aus einem anderen Team desselben Vereins packen.
Okay.
Ja. Und der kann auch aus der ersten kommen, der kann auch aus der letzten Truppe kommen, die du hast, um sich da mal zu profilieren. Es bringt natürlich oft auch dieses Risiko mit, dass dann eben so diese zweite, dritte Mannschaft kurz vorm Absturz oder im Gegenteil kurz vorm Aufstieg dann plötzlich da 2 Jungs aus der ersten Liga stehen und anfangen Tore zu schießen. Aber auch dafür gibt es letztendlich Lösungen, wie man das da theoretisch auch vermeiden kann, dass es zum Beispiel Erstligisten, dass die sowas gar nicht machen können. Aber das ist dann meistens deutlich flexibler und ich finde das eigentlich als Lösung auch besser, als dass man sich halt am Anfang einer Saison festlegen muss, gerade bei jüngeren Spielern, dass der jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nur in diesen 2 Mannschaften oder nur in dieser Mannschaft spielen
wird. Ja, beziehungsweise bei jüngeren Spielern spielt es ja keine Rolle. Diese Regelung, die ich gerade genannt habe, gilt ja U19, nur für Spieler, die 19 und älter sind.
U19 Spieler sind ja auch vor. Trotzdem hast du Spieler, die dann, gut, dann sind sie ein paar Monate oder noch ein Jährchen älter, aber du musst dich dann halt immer vor Beginn der Saison entscheiden, wo das.
Genau,
dann,
das stimmt auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht ein bisschen flexibel, ist auch nicht schlecht.
Okay, dann machen wir den Deckel auf WhatsApp Bundesliga. Wir haben heute nämlich noch ein Thema für euch, wo wir euch, was eigentlich zu den News gehört hätte, was wir euch aber unterschlagen haben. Das ist unser Thema der Woche. Und zwar ist das die Verschiebung des Final Fours in den Juni. Wie könnte es anders sein? Und zwar, um euch einmal kurz abzuholen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das Final Four sollte dieses Jahr im Mai stattfinden. Ich habe den genauen Datum, das genaue Datum nicht im Kopf. Irgendwie so um den 20. rum oder sowas in der Richtung. Vielleicht auch 25. ist egal. Was auch schon einigermaßen spät war. Aber war, glaube ich, noch so, dass man sagen konnte, naja, gut, passt schon irgendwie. Und dann ist vor, es gab schon immer Diskussionen, ich habe, also im Buschfunk hat man immer schon so ein bisschen gehört, vielleicht ist der Termin nicht haltbar, eventuell klappt das nicht mit der Max-Schmeling-Halle zu dem Zeitpunkt in Berlin und wir schauen mal, was draus wird. Also es war immer nicht so ganz fix, es war immer so ein bisschen Halbwissen und Gerüchte und so weiter und ich muss mal kurz gucken, wann, hier steht kein Datum, wann es veröffentlicht worden ist. Naja, sagen wir mal vor ungefähr 2 Wochen oder sowas in der Richtung, ist dann auf der Website von Floorboy Deutschland ein im ersten Moment sehr unscheinbarer Artikel aufgetaucht. Dieser Artikel nennt sich Aktualisierung des Rahmenspielplans 2024-2025. Und darunter steht dann, Verlegung des Final Four 2025 macht Rahmenspielplan-Aktualisierung notwendig und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch durchlesen, ist auf der Startseite von Floorboy Deutschland nur, wie gesagt, versteckt unter dieser etwas interessanten Überschrift. Da vielleicht kleine Rückmeldung an den Verein. Es ist schon klar, dass wenn das Final Four verlegt wird, dass dann der Rahmenspielplan aktualisiert werden muss. Das ist den Leuten aber tendenziell egal. Schreibt doch einfach rein, dass das Final Four verlegt wird. Das ist das, was die Leute, glaube ich, deutlich mehr interessiert. Und dann schreibt unten drunter so eine vielleicht als kleine Randnotiz, übrigens, der Rahmenspielplan wurde auch angepasst und gibt das jetzt her. Ich glaube, das wäre ein bisschen nachvollziehbarer und klarer gewesen dann. Wie dem auch sei. Was passiert ist, einmal kurz die Kurzfassung, es gibt sogenannte Ankermieter in der Max-Schmeling-Halle, Jan, da weißt du deutlich mehr als ich, das sind meines Wissens nach die Füchse Berlin und die Berlin, oh, wie heißen sie, Cycling Volleys, die Volleyballmannschaft?
Cycling Volleys,
heißen die nicht so?
Recycling Volleys? Ja,
Recycling Volleys. Recycling Volleys, ich wusste, da ist irgendwas mit Fahrrad drin. Also die Berlin Recycling Volleys, das sind die beiden Ankermieter. Und die haben wohl angemeldet, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Europacup, was weiß ich. Wir brauchen zu dem Zeitpunkt die Halle und vertraglich ist die Situation scheinbar, ich weiß es nicht, einfach so, dass dann die Max-Schmeling-Halle sagt, die haben dann Vorrang. Floorboy Deutschland, sorry, ihr könnt euch was anderes suchen. Der nächstbeste Termin, den wir euch anbieten können, ist der 20. 21. Juni. Ich glaube, der ist es geworden. Ich gucke kurz mal nach, ob ich hier Halbwissen erzähle. 21. 22. Juni 2025. So nach dem Motto, friss oder stirb. Also ihr könnt den Termin haben, ihr könnt den Termin auch nicht haben, aber anders geht's nicht. Und dann hat sich der Vorstand, Gesamtvorstand meines Wissens nach, von Floorboy Deutschland zusammengesetzt und überlegt, was machen wir? Findet das Final Four tatsächlich in der Max-Schmeling-Halle statt, aber dann am 21. 22. Juni 2025. Also ich glaube 9 Wochen nach Ende der Finalserie. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Teams, die maximal spielen, also inklusive Finalserie und so weiter und so fort, haben 9 Wochen Pause. Die Teams, die relativ früh durch sind mit der Saison, also Playdowns, Playoffs, was auch immer, früh beenden, die hätten 13 Wochen Pause, irgendwie sowas in der Richtung. Ganz grob. Also, wie gesagt, wird im Juni gespielt unter der Prämisse, die Teams haben dann so lange Pause. Dafür ist es die Max-Schmeling-Halle. Zweite Möglichkeit, wir machen es nicht zu dem Termin, sondern passen den Rahmenspielplan nochmal irgendwie anders an, suchen uns eine Ausweichhalle und so weiter und so fort. Und es wurde sich dafür entschieden, das weiterhin in der Max-Schmeling-Halle auszutragen, eben zu diesem Termin. Und was ich so mitbekommen habe, wurde das in der Szene sehr kontrovers diskutiert. Es gab jetzt gestern, also wir nehmen die Folge auf am Dienstag, dem 24. September, am Montag, dem 23. September, gab es noch so ein Meeting, das Floorboy Deutschland einberufen hat, wo ich meine Vertreter aller Bundesligisten waren, das gefragt worden sind, was sie eigentlich davon halten und wo nochmal erklärt wurde, wie die Entscheidung eigentlich zustande gekommen ist. Es ging nicht darum, nochmal über das Datum an sich zu reden, es ging nur darum, darum zu erklären, warum die Entscheidung so getroffen wurde. So, das ist erstmal die Sachlage. Jan, möchtest du erstmal deine Gedanken dazu äußern oder wie wollen wir uns an dieses Thema rantasten?
Ja, ja, also ich glaube, vielleicht die größte Herausforderung bei dieser ganzen Geschichte ist, dass man sich damit im September auseinandersetzt und das im Grunde jetzt schon eine laufende Saison ist und man im Grunde ein solches Thema nicht viel, viel früher schon klärt. Der Hintergrund, der dahinter ist, nehme ich mal an, zumindest kann ich mich darauf noch an meine Zeit beim Final Four erinnern, es ist nicht so einfach, das Ganze zu planen, weil man natürlich sehr abhängig ist von den Behörden, also vom Senat, der überhaupt ermöglicht, dass eine solche Veranstaltung stattfinden kann. und er die ganze Veranstaltung auch mit einer riesigen Summe fördert. Ja, wir reden da über eine sechsstellige Summe, das ist, ich glaube, irgendwelche 100.000 Euro, die es überhaupt ermöglichen, dass man diese Halle in Anspruch nehmen kann. Und dieser Rhythmus, wie man das beantragt und so weiter und so fort, der ist halt sehr straff. Also da kann ich mich erinnern, dass es damals ein bisschen seltsam war, dass man das jetzt nicht viel mehr im Voraus machen kann. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, aber das ist halt ein Problem. Und das andere Problem ist tatsächlich, dass man mit dieser Hallenorganisation klarkommen muss, die dann, wie du hast es angesprochen, die haben diese Ankermieter, die haben halt immer Vorrecht, die haben dann irgendwelche Konzerte, die dann irgendwie auch mal verschoben werden und dann hat man dafür auch irgendwelche Kontingente. Und mit der Veranstaltung, die wir halt vorhaben, stehen wir dann halt immer hinten an. So, das erstmal so ein bisschen einführend. Was ich selbst, ich spüre oder was ich auch in einer der letzten Episoden gesagt habe, also lieber spiele ich ein Final Four im August in der Max-Schmeling-Halle als im März in der Brüderstraße. Man wird mir in Leipzig nicht böse sein, ich glaube, Sie wissen, wie ich es meine. Daran halte ich persönlich immer noch fest, weil man muss immer hinterfragen, was ist das eigentlich, was für eine Rolle spielt dieses Final Four für die Sportart? Und die Rolle ist jetzt im Gegensatz zu den Finalspielen der Liga, wo man sich darauf geeinigt hat, wir spielen da jetzt nicht ein Spiel, ein Superfinale, das sich gut vermarkten lässt, sondern da geht es hauptsächlich um diesen sportlichen Wert. Ja, ist in Ordnung, ist geschenkt, dann wird das in der Weißenfelser Westhalle gespielt, vor einer grauenhaften Kulisse, aber da geht es halt um diesen sportlichen Erfolg. Aber dieses Final Four ist im Grunde dieses Vorzeige-Event, dass wir halt in die optimale Kulisse, in den optimalen Rahmen packen müssen, um eben diese Sportart nach außen so darstellen zu können, wie sie im Optimalfall auch aussehen kann. Und das ist halt eine Grundlage dafür, wenn man sich überlegt, okay, wo soll diese Veranstaltung stattfinden? Dass die Max-Schmeling-Halle die perfekte Halle für das Final Four ist, ich glaube, darüber diskutiert niemand. Ja, also so eine Halle gibt es in Deutschland, glaube ich, kein zweites Mal, noch unter den Bedingungen, also dass dir einfach die Stadt im Grunde sie praktisch zur Verfügung, umsonst zur Verfügung stellt und du dort deine Veranstaltung, also das ist einmalig. Dass das jetzt in einen solchen Schrotttermin geschoben wird, ist unglücklich. Ich glaube, es gibt aber nur eine einzige Alternative und das ist, es findet sich eine ansatzweise ebenbürtige Halle, die zu einem optimalen Termin zur Verfügung steht. Findet sich diese Halle nicht, dann glaube ich, gibt es keine andere Option, als zu sagen, okay, gut, da müssen wir jetzt als Sportart nun mal in dem Jahr mal durch. Dann wird es im Juni gespielt. Nächstes Jahr haben wir dann vielleicht wieder Glück und spielen im April. Aber jetzt müssen wir einmal durch. Wenn es diese andere Halle gäbe und man kann jetzt in einer Top-Arena auch im April spielen und man überlegt sich dieses Konzept, dass sie dann vielleicht doch irgendwie zwischen zwei Arenen oder drei Arenen reist, dann meinetwegen. Aber Hauptsache, wir fallen nicht in dieses Konstrukt zurück, in dem wir davor waren, dass das Final Four irgendwie zwischen den Vereinen reist, dann irgendwelchen einfachen Bundesliga-Hallen gespielt wird und im Zweifel nicht einmal das gelingt, weil das, ich glaube, alle können sich noch erinnern, das war eigentlich ein relativ heißes Eisen, überhaupt jemanden zu finden, der das Final Four damals ausrichten konnte. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Truppe aufzubauen, eine Location aufzubauen, wo ich so eine Veranstaltung langfristig entwickeln kann. Also das ist, ich glaube, so die Prämisse für die ganze Geschichte.
Ja, ich finde, du hast es größtenteils noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Und ich möchte der verehrten Hörerschaft mal zwei Dinge gerne bewusst machen, weil ich finde, dass die gerade in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen untergehen. Das erste ist, es gab auf diese Problematik nur beschissene Lösungen. Ja, also das müssen, glaube ich, einfach Leute, das muss einfach den Leuten klar sein, dass halt nicht Floorball Deutschland gesagt hat, naja, komm, machen wir Final Four im Juni, ist fast genauso gut, was soll's. Sondern den Leuten da war schon klar, es gibt keine richtig gute Lösung dafür. Entweder wir machen es zu einem anderen Termin in einer Halle, die nicht vergleichbar ist, warum, komme ich gleich nochmal drauf, du hast es gerade schon angerissen. Dann ist es aber wirklich überhaupt nicht mehr das Event, was wir aus den letzten 3 Jahren gewohnt sind. Oder wir gehen halt in den Juni, dann macht es vom Kalender her, also vom Kalender der Sportart, überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also im Juni sind wir eigentlich nicht mehr in der Saison, sondern nach der Saison, zwischen der Saison, beziehungsweise vielleicht sogar, je nachdem, wie die Vereine aufgestellt sind, wie die anfangen mit ihrer Vorbereitung und so weiter, ist man vielleicht sogar schon in der Preseason für die folgende Saison. Von daher, der Zeitpunkt ist kacke, aber es gab im Prinzip nur 2 schlechte Entscheidungen, die von Floorball Deutschland abgewogen werden mussten. abgewogen werden mussten. Und sie haben jetzt eben eine von den beiden getroffen. Das muss, glaube ich, wie gesagt, also das muss, glaube ich, bewusst sein, es gibt hier keine richtig gute Lösung. Und das andere, was ich, glaube ich, viele Leute bewusst machen müssen, ist so dieses Thema, naja, wieso machen wir es denn nicht einfach wann anders in einer anderen Halle? Weil die Fallhöhe von Max-Schmeling-Halle zu irgendeiner andere Halle ist halt gigantisch. Also eigentlich kann sich unsere Sportart ein Final Four in der Max-Schmeling-Halle nicht leisten. Und nicht nur nicht leisten, sondern nicht ansatzweise. Also das Geld, um so ein Event in so einer Halle auszurichten, existiert halt einfach überhaupt nicht. Das funktioniert nur in Berlin, in dieser besonderen Konstellation, weil das Ding bezuschusst wird ohne Ende. Also das Einzige, was mir noch als einigermaßen realistische Option einfallen würde, ist die Stadthalle in Weißenfels. Weil das halt auch einfach eine coole Halle ist. Da wird BBL-Basketball gespielt, meines Wissens nach. Und also das ist schon okay. Aber auch das ist ja schon 10 Klassen schlechter als die Max Schmeling. Und alles, was da drunter kommt, ist halt für mich ein normaler Bundesligaspieltag. Und also vielleicht ein bisschen darüber oder sowas. Also die Halle wäre halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir momentan haben. Und das ganze Event wäre auch nicht vergleichbar. Also das fängt an mit irgendwie, es wäre die Frage, ob der Stream so finanziert werden kann. Es wäre die Frage, ob irgendwie, also in der Qualität und mit der Ausstattung meine ich, es würde schon einen Stream geben, das ist mir klar. Aber ob der genauso funktionieren würde wie zuletzt, dann ist die Frage, solche Kinkerlitzchen wie irgendwie Pyrotechnik oder sowas in der Richtung, das kann man sich alles schenken. Dann das Ganze, was es da an Essen und Trinken angeboten kriegt, das wird es auch alles in der Größenordnung nicht geben. Diese komplette Fläche, die man außen vor noch hat, das müsste man in Frage stellen. Kriegt man es eigentlich hin, da relativ unkompliziert den Gärfloor einmal hinzubringen, einmal auszubreiten und sowas in der Richtung? Was ist, wenn man die Halle nur Samstag, Sonntag hat und nicht auch noch Freitag? Weil den Freitag brauchst du, um den Gärfloor zu verlegen und all solche Geschichten. Wie gesagt, also die Fallhöhe ist extrem und ich finde, dass das in der Diskussion jetzt gerade ein wenig zu kurz kommt. Was ich noch einmal machen möchte, ist vielleicht so ein paar verschiedene Perspektiven aufzeigen, weil natürlich viele Leute aus der Perspektive argumentieren, die sie selber gerade sehen. Aber ich habe den Eindruck, dass häufig nicht so sehr geguckt wird, was gibt es eigentlich noch für Perspektiven. Das erste ist die Perspektive von FD. Und das hat unser guter Präsident Remo Hubacher auch in dem gestrigen Meeting nochmal sehr stark betont, dass FD, beziehungsweise der Vorstand, wie auch immer man das nennen möchte, sind ja auch nur Personen und kein ominöses Gremium, dass sie das Final Four eben sehr ganzheitlich betrachten. Also, dass die sportliche Komponente sehr wichtig ist. Die ist es ja, die am meisten darunter leidet, das Ding in den Juni zu packen. Aber dass eben auch so Dinge in den Vordergrund gerückt werden sollen, wie Außenwirkungen, Strahlkraft und so weiter und so fort. Und er hat auch relativ deutlich angesprochen, dass wenn man jetzt das Final Four ein Jahr lang nicht in der Max-Schmeling-Halle stattfinden würde lassen, also quasi wir skippen das 2025, möchten aber 2026 wieder nach Berlin, dass das deutlich schwieriger werden könnte. Gerade unter der Prämisse, dass eben der Berliner, ich glaube Senat ist das Gremium, Jan, ich bin da nicht so hundertprozentig bewandert, wie Berlin aufgestellt ist, dass die eben diesen Topf geschaffen haben und gesagt haben, hier ist eure Förderung von irgendwie 100.000 Euro oder was auch immer. Naja gut, wenn ihr die dieses Jahr nicht wollt, dann halten wir die nächstes Jahr immer noch bereit. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so einfach nicht ist und dass wir uns hier tatsächlich dann, wenn wir einmal den Rückzieher machen, die Chance vergeben, das Final Four langfristig in Berlin zu etablieren. Man muss natürlich auch sagen, wenn es jetzt jedes Jahr so eine Geschichte wird, dass das Final Four irgendwie in den Juni, Juli, August oder so geschoben wird, dann bin ich tatsächlich nicht ganz bei dir, Jan. Dann, finde ich, müsste man tatsächlich ein bisschen mehr gucken, was ist eigentlich bei uns sportlich machbar und irgendwie einigermaßen realistisch in den Kalender zu packen. Und man müsste entweder den Kalender anpacken und die ganze Saison nach hinten schieben, sodass es passt mit dem Final Four. Wäre ja eigentlich auch kein Drama aus meiner Sicht. Oder man müsste es eben so machen und sagen, gut, dann ist es halt nicht Max-Schmeling-Halle in Berlin, wenn wir da immer nur von A nach B hin und her gekickt werden.
Das sehe ich genauso. Also das da widerspreche ich nicht. Mein Ausspruch mit dem August war tatsächlich auf eine Veranstaltung gedacht. Also wenn wir jetzt langfristig die Info kriegen, wir garantieren euch einen Spot Mitte August in der Max-Schmeling-Halle, dann glaube ich, ist die Situation auch nochmal eine andere.
Genau. Aber wie gesagt, also eine einmalige Ausnahme, um die Zukunft zu sichern in dieser Halle, wäre für mich halt okay. Also da würde ich sagen, das kann ich verstehen, das würde ich als Verband auch mitgehen.
Genau, also das sehe ich genauso und ich wollte nur eine Sache noch, weil du hast es auch richtig angesprochen, dass also man ich glaube nicht, dass man unbedingt die Halle verlieren würde, wenn man es dort nicht einmal nicht ausrichtet, weil das sind eigentlich alles brauchbare Menschen, die auch bei der Velomax, also bei diesem Unternehmen arbeiten, das die Halle verwaltet. Die verstehen, wenn sie dir deinen Termin eben jetzt nicht in deinen Rahmenspielplan, sondern sie packen dir 2 Monate später, dass du im Zweifel auch Rahmenbedingungen hast, wo du es einfach nicht akzeptieren kannst, da sind sie dir auch nicht böse und dann kannst du das, glaube ich, für das Jahr
darauf. Nee, mir geht's nicht um die Seite, mir geht's eher darum, ob dann die Förderung fortgesetzt wird. Die gilt meines Wissens nach noch für 25 und 26 und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der Senat merkt, naja gut, das wird ja gar nicht mal jedes Jahr in Anspruch genommen, dass die dann eher sagen, naja, dann lassen wir das Ganze halt oder
ich,
so.
Ich glaube auch das ginge vielleicht okay. Noch. Ich glaube aber eher, dass das Problem ist einfach, du musst einfach für ein solches großes Projekt, wo so viel drumherum immer organisiert werden muss. Und du stellst ja, das ist ja der Fall beim FVBB, die stellen ja auch Leute ein. Ich glaube, auf Teilzeit oder sogar Vollzeit, bin ich mir jetzt nicht gerade im Klaren, wie jetzt die Situation ist, aber da werden ja Leute eingestellt, die sich darum kümmern, dass diese Veranstaltung so auch abläuft. Die kannst du halt nicht immer hin und her schieben. Du kannst nicht sagen, du übrigens, nächstes Jahr machen wir das woanders, da bist du jetzt wieder weg und dann, ja, danach stellen wir dich wieder ein. Also du musst natürlich Kontinuität schaffen und du willst natürlich, dass sich diese Sache schrittweise weiterentwickelt. Du wirst zum Beispiel abhängig sein immer von lokalen Sponsoren. Also wenn du eine schöne, große Veranstaltung lokal bauen willst, willst du ja einen Sponsor haben, mit dem zum Beispiel einen 3-Jahres-Vertrag schließt, weil dann kann er planen, dann kannst du planen und dann kannst du jetzt nicht immer jedes zweite Mal sagen, du, wir machen jetzt woanders hin. Das ist, glaube ich, eine Sache und nochmal, eine andere Sache ist, ich habe das vorhin kurz angesprochen, also man muss immer hinterfragen, was ist die Rolle dieses Final Fours? Und ich weiß, dass, ich glaube, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ich glaube, die große Kritik kam, glaube ich, aus der Ecke aus Weißenfels, wo es darum ging, dass es sportlich nicht tragbar. Ich weiß, dass es sportlich sehr schwierig ist und ich glaube, dass man sich trotzdem einlenken kann und sagt, okay, gut, dieses Jahr machen wir das noch so, weil das ist jetzt so kurzfristig, aber lasst uns das bitte langfristig anders planen. Ich glaube, das wäre jetzt mal die richtige Herangehensweise, um einfach mit den Realitäten entsprechend sich auszudrücken. Aber man muss einfach verstehen, dass die Rolle dieser Veranstaltung ist es, die Sportart auf dem Silbertablett der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und ich weiß, im Augenblick passiert das leider noch nicht gut genug seitens des Dachverbandes. Das muss man letztendlich auch sagen. Also, dass die öffentliche Kommunikation nicht das Niveau hat, was eigentlich diese Veranstaltung ermöglichen würde. Aber wenn man sich den Anspruch vorlegt, man will einfach die Sportart nach außen hin richtig verkaufen und zeigen, guck mal, das kann sie auch hinsichtlich DOSB, Medien, große Partner endlich mal reinholen. Ja? Ein Sponsor nicht, der irgendwie immer nur kleine Scheine rüberschiebt, sondern jemand, der halt auch einen klangvollen Namen hat, den man vielleicht für die Bundesliga ranholt, dann braucht man ein solches Vorzeigeprojekt. Und man hat dieses riesige Glück, was du gesagt hast, dass man diese Förderung hat für diese Veranstaltung. Und dann muss man halt schauen, dass man da im Zweifel dann auch mal eine bittere Pille schluckt und das ein Jahr dann halt so erträgt und dann halt schaut, dass man dann halt mal wieder in bessere Termine reinkommt.
Genau, wie gesagt, also mir ist da ganz wichtig, also einjährige Ausnahme finde ich tatsächlich okay. Ich finde, wenn man merken würde, dass es langfristig problematisch ist, müsste man das Ganze vielleicht neu bewerten. Aber ein Jahr als Ausnahme würde ich, glaube ich, als, wie gesagt, ich versuche aus der Perspektive vom Dachverband zu sprechen, würde ich auch schlucken. Dann, ich wollte ja noch ein paar andere Perspektiven aufzeigen. Ich finde, es gibt noch die Fanperspektive. Und die wird, finde ich, momentan fast gar nicht diskutiert, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass es vielen Fans nicht so wichtig ist, dass das Final Four nach hinten geschoben wird. Und wenn ich überlege, ich bin ein neutraler Fan, dann ist es mir tatsächlich mehr oder weniger egal, wann das Final Four stattfindet. Ich habe schon überlegt, ich finde, man sagt ja immer, perfekter Zeitpunkt wäre eigentlich vor den Playoffs. Dann ist das Final Four im März irgendwie, so ganz grob. Vielleicht Ende Februar, vielleicht Anfang März oder sowas in der Richtung. Wenn ich mir dann vorstelle, ich fahre als Fan nach Berlin, um das Final Four zu gucken, da habe ich im Frühsommer eigentlich mehr Bock drauf als im März oder Februar. Das zum einen. Und zum anderen muss man, glaube ich, auch sagen, Februar, März ist eigentlich die Zeit, wo ich als Floorball-Fan oder auch Floorball-Trainer, Floorball-Spieler, was auch immer, jemand, der eben in der Szene sehr involviert bin, da sind mir freie Wochenenden hin und wieder relativ wichtig, weil man sowieso schon super viel um die Ohren hat in der Zeit. Ob es jetzt Playoffs, Playdowns sind, was auch immer, Regionalliga läuft vielleicht noch, je nachdem, wo man spielt. Da bin ich vielleicht über ein freies Wochenende mal ganz happy, wo eben dann nicht das Final Four stattfindet. Oder wo man dann sagt, da, also vielleicht sagt man dann, da findet das Final Four statt, dann sagt man vielleicht eher nochmal, da muss ich jetzt nicht auch nochmal unbedingt eine Reise antreten. wenn das jetzt ist im Mai oder im Juni, finde ich es erstens vom Wetter her top, also vom ganzen Drumherum und so. Berlin im Sommer, haben wir, glaube ich, letzte Folge drüber gesprochen, Jan, ist super. und zum anderen, da ist so wenig Floorball, also da ist komplett tote Hose, da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da einfach mal nach Berlin zu fahren und mir dieses Event anzugucken, weil die Wochenenden davor und danach sind sowieso frei. Und ich habe viel gehört von wegen, naja, da sind die ganzen schon im Urlaub und so. Das weiß ich nicht. Also ich kann schlecht beurteilen, wann die Leute in Urlaub fahren. Das ist
Quatsch.
Aber genau, es ist halt um den 20. Juni herum. Ich habe extra mal geguckt, die frühesten Sommerferien in Deutschland fangen immer Mitte Juni an. Das sind immer so 3-4 wechselnde Bundesländer, die quasi ab 15. Juni oder so ihre Sommerferien anfangen. Das heißt, theoretisch gibt es ein paar Bundesländer, die da vielleicht schon in den Ferien sind, aber auch die nur eine Woche. Also auch da, glaube ich, können viele Eltern mit ihren Kindern oder was auch immer noch ihre Sommerferienplanung anpassen, um dann vielleicht das Final Four noch mitzunehmen. Und ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich jemals in Juni in Urlaub gefahren bin. Also ich war die letzten Jahre immer im Urlaub, Juli, August und oder September. Und klingt jetzt so, als wäre ich 3 Monate im Urlaub gewesen. Also Juli, August oder September war immer die Zeit, wo ich im Urlaub war. Ich war nie im Juni im Urlaub. Von daher sind, also ja, das Argument Sommerferien ist für mich so ein bisschen so ein Scheinargument, was eigentlich keine Rolle spielt. Und ich versuche nochmal die sehr, sehr kritische Seite hier mit reinzubringen. Das ist die Perspektive Leistungssport. Die kann ich auch sehr gut verstehen. Also 9 Wochen nach Saisonende, selbst wenn ich ins Finale komme, also selbst wenn ich die längstmögliche Saison spiele, ist schon einigermaßen crazy, muss man sagen. Wir haben bei Schenefeld auch schon so Gedankenspiele gespielt. Was macht man eigentlich, wenn man so 9 bis 14 Wochen Saisonpause hat, einfach zwischendurch und dann noch ein Event spielen muss? Machen dann alle irgendwie im März gemeinsam Urlaub, so als Team-Event, und machst du dann nochmal eine kleine Vorbereitung und geht man dann wieder in die Halle? Und selbst wenn, ist es halt extrem schwierig, selbst wenn du 4 Wochen davor in der Halle trainierst wie ein Blöder, du hast halt keine Competition. Und von sehr langer Wettkampfpause direkt quasi aufs Ganze zu gehen, Halbfinale, Finale zu spielen an einem Wochenende, ist ziemlich heftig. Da finde ich tatsächlich, dass das Argument Verletzungsproblematik und so durchaus auch angebracht werden kann. Also für die Spieler ist das wirklich nicht geil. Und das Ganze wird natürlich dadurch erschwert. Also man könnte jetzt natürlich sagen, das ist Anfang einer Saison ja genau das Gleiche, was auch stimmt. Aber da kann man eine Vorbereitung machen mit Teams, die auch Vorbereitungsspiele machen wollen. Du wirst im Mai kein Team finden oder im Juni, das ein Testspiel machen will. Also vielleicht kann man SSL-Teams fragen. Die sind da, glaube ich, schon relativ weit in der Vorbereitung, aber ich glaube nicht, dass die gegen deutsche Vereine testen wollen. Wie gesagt, das aus meiner Sicht ist da die einzige Möglichkeit, dass man gegen andere Final-Four-Teams testet. Und das ist ja irgendwie auch so gar nichts in der Sache. Höchstens vielleicht halt gegen eins der Teams, gegen die ich nicht im Halbfinale spiele. So, weil dann, wenn ich weiterkomme, habe ich eine 50-50-Chance im Finale auf die zu treffen. Dann ist der Test vielleicht okay. Aber ja, keine Ahnung. Also die Konstellation ist natürlich extrem unglücklich. Und gleichzeitig ist es auch so, das zieht jetzt wieder ein bisschen darauf ab, was wir letzte Folge schon besprochen haben. Viele Teams in Deutschland sind immer mehr angewiesen auf ihre Legionäre. Und die Legionäre, habe ich vorhin schon gesagt, mit den Chemnitzern, die haben keine Verträge von irgendwie 1. August bis 31.07., sondern die kommen normalerweise irgendwann im August und gehen, wenn das Finale durch ist, also spätestens Final Four letztes Jahr, also irgendwie vielleicht Mitte Mai oder sowas in der Richtung, die tatsächlich noch 3 oder 4 Wochen länger hier zu behalten, könnte schwierig sein, weil die ja häufig dann, klar, wenn sie da bleiben, ist kein Problem, dann muss man sie vielleicht aus dem Urlaub zurückholen, aber gerade wenn es in Richtung Vereinswechsel geht, ist das wahrscheinlich die Zeit, wo die vielleicht schon beim Folgeverein vorstellig werden müssen oder wo die gerade ihre Sommerpause machen müssen, weil sie danach beim anderen Verein vorstellig werden müssen. Und sonst haben sie eben keine Sommerpause. Von daher, das kann ich schon einigermaßen verstehen, dass das ein großes Problem ist. Gleichzeitig finde ich aber auch, macht man sich's da gerade ein bisschen zu einfach, wenn man einfach sagt, naja, aber wir haben ja unsere Vorbereitung geplant und die muss ja im Juni anfangen. So, ja klar, habe ich auch geplant. Aber wenn wir es jetzt irgendwie ins Final Four im Mai geschafft hätten, hätte ich den Plan auch nochmal umgeschmissen. Also es ist jetzt aus meiner Sicht nicht so, dass man einmal irgendwie was geplant hat und dann ändern sich Umstände, dann kann man sagen, naja gut, aber ich hatte ja diesen Plan, den kann ich jetzt nie wieder ändern. Also das ist ja im Sport immer mal wieder so, gerade auch mit Playoffs, Playdowns hat man das ja eigentlich ständig. Du weißt nie, wie weit du kommst in den Playoffs. Und es ist was ganz anderes, wenn du Mitte März deine Saison beendest, als wenn du sie Ende April beendest. Also wenn ich quasi deutscher Meister werde oder irgendwie im Viertelfinale rausfliege. Auch da passe ich ja meine Pläne an. dann gehe ich vielleicht früher in die Vorbereitung oder mach meine Sommerpause früher oder weiß ich nicht, oder ziehe die Saison quasi noch länger, bleib quasi im Training, damit man im Sommer eine Sommerpause haben kann, was auch immer. Von daher, das ist jetzt natürlich ein Extremfall, aber ich finde, sich einfach hinzustellen und sagen, naja, aber wir haben ja eine Planung und die müssen wir jetzt umsetzen, weil das ist ja alles so geplant. Also die Umstände haben sich halt geändert und dann muss man halt gucken, ob man da einigermaßen drauf reagieren kann oder nicht. Also ich halte das jetzt nicht für völlig unmöglich zu managen. Und das sage ich als jemand, der die letzten zwei Saisons auch schon bodenlos lange gespielt hat. Ich bin ja auch großer Verfechter davon, dass unsere Bundesliga-Saison eigentlich zu lang und zu aufgeblasen ist. Mir geht es da aber tatsächlich vor allem um die Fahrtstrecken und das, was wir unseren Spielern an Wochenenden zumuten und nicht mal unbedingt, wie lange die Saison an sich ist. Und also ich habe vorletzte Saison mit Schenefeld die Playdowns durchgekloppt bis zum Ende und ich habe letzte Saison mit Schenefeld die Zweitliga-Playoffs bis zum Ende gespielt. Also ich weiß schon, wie sich lange Saisons anfühlen und klar war das hinten raus ätzend, aber ich hatte durchaus auch das Gefühl, für so ein geiles Event, was da am Horizont noch irgendwie auftaucht, da kann man schon auch machen, mal ein bisschen was anpassen. Und als letzten Punkt dazu, sorry Jan, ich nehme die Redezeit ohne Ende. Ich glaube, man muss vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen regelmäßige Final Four-Teilnehmer und ich nenne das jetzt mal in Tüdelchen Event-Teilnehmer. Also bei so Teams wie Hamburg oder Weißenfels oder ich glaube Leipzig war in den letzten Jahren auch häufiger drin, die irgendwie jedes Jahr, jedes zweite Jahr oder sowas mit dem Final Four mehr oder weniger planen können, solange sich nicht die Auslosung so ist, dass sie sich gegenseitig schon vorher rausschießen. Für die kann ich verstehen, dass die jetzt quasi 3 Jahre lang Max Schmeling haben und sagen, naja, uns ist das schon wichtiger, eine geile Sommerpause zu haben. Wir könnten das auch 1 Jahr lang in geringerem Umfang spielen, sag ich mal. Sei es in Leipzig die Brüderstraße. Uns geht es mehr um die sportliche Competition und darum, den Titel zu gewinnen und dann eine vernünftige Sommerpause zu haben. Das kann ich komplett verstehen. Aber man muss, finde ich, auch sagen, oh, Schriesheim hätte ich auch mit aufzählen müssen, fällt mir gerade ein. Die sind ja auch mittlerweile auch regelmäßiger Teilnehmer am Final Four. Ich finde, man muss aber auch sagen, dass das Final Four für viele Bundesliga-Events, für viele Bundesliga-Teams eine riesige Sache ist, für die es gar nicht so unrealistisch ist, sich zu qualifizieren. Als Bundesligist steigst du in der 3. Runde ein, du musst 3 Spiele gewinnen, dann bist du im Final Four. Mit ein bisschen Losglück ist das jetzt nicht unmöglich. Von daher, das ist schon aus meiner Sicht ein extremer Anreiz. Und ich habe einfach nochmal für mich persönlich drüber nachgedacht. Und bei mir persönlich ist es so, im Prinzip muss ich mir ja die Frage stellen, was möchte ich lieber als Coach? Möchte ich, wenn ich ins Final Four komme, lieber im März in irgendeiner Halle, in der wir sowieso spielen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen größer, vergleichbar mit Stadthalle Weißenfels, möchte ich da ein Final Four spielen und gleichzeitig im Hinterkopf haben, Alter, das war die letzten 3 Jahre viel geiler? Oder möchte ich lieber eine etwas längere Saison für mich in Kauf nehmen und dann aber sagen, wir haben es nach Berlin in die fucking Max-Schmeling-Halle geschafft und können das gleiche Event spielen mit den gleichen Bedingungen, was ich die letzten 3 Jahre eben nur von außen bewundern durfte. Und für mich war relativ klar, also relativ schnell auch klar, dass es natürlich keine optimale Situation ist. Ich habe das eingangs schon angesprochen. Aber ich bin für mich relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich es lieber im Juni hätte und lieber in der Halle spielen wollen würde als Trainer, als irgendwie im März sonst wo. Und wenn wir uns nicht qualifizieren, ist es sowieso egal. Ich finde, das muss man auch nochmal sagen. Es qualifizieren sich ja nur 4 Teams bei den Herren und 4 Teams bei den Damen fürs Final Four. Und selbst wenn das jetzt 12 Bundesligisten scheiße finden, betrifft es ja nur 4. Deshalb, also ja, ich weiß nicht, das vielleicht nochmal so als Anhängsel, ich weiß nicht so ganz, wie man das werten soll und was man damit anfangen soll, aber es ist ja nicht so, als würde einfach die komplette Saison ausgedehnt bis Juni, sondern es betrifft eben nur 4 Teams, beziehungsweise 8. Ich habe fertig.
Du hast fertig. Ich glaube, du hast es sehr umfassend erklärt. Mir fällt noch ein Argument tatsächlich pro späteren Termin ein. Und zwar, und das würde ich nicht ganz unterschätzen, weil, also wenn das Ziel ist, letztendlich Öffentlichkeit zu erreichen, Reichweite zu gewinnen, was immer ätzend ist, natürlich zu diesen klassischen Terminen irgendwann März, April, auch Anfang Mai, du hast halt immer Konkurrenz mit anderen Sportarten und gerade zu diesen Zeitpunkten später in der Saison kriegen in den Zeitungen und in den Medien und letztendlich auch in den sozialen Medien, wenn es um irgendwelche viralen Faktoren geht, meistens so die entscheidenden Spiele relativ viel Platz. Ich kann mich erinnern, irgendwann hatten wir, glaube ich, Final Four in Max-Schmeling-Halle parallel zum Derby Union Hertha. Und ich kann mich erinnern, dass zu mir dann jeder meinte, also RBB und Berliner Zeitung und alle, also um jetzt in diesem Ballungsraum Berlin mit knapp 4 Millionen Leuten, da nochmal die Trommel zu werben. Und ich meine, können wir da was machen? Ich meine, ja, sorry, aber da sind alle beim Fußballspiel. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also einer der Vorteile bei dieser Situation wird dann tatsächlich sein, und nicht nur für Berliner, also auch für andere in anderen aus anderen Regionen, dass es viel einfacher wird, diese Geschichte medial an die Leute zu bringen, weil einfach die anderen Veranstaltungen letztendlich nicht im Weg stehen. Und das ist immer vorteilhaft, wenn man eine kleinere Sportart ist. Aber ich weiß, dass es für diejenigen, denen es im Grunde um sportliche Argumente geht, ist das, glaube ich, egal, weil die sagen, du, das überschreitet jetzt eine gewisse Grenze, die wir halt nicht bereit sind zu gehen. Wir müssen einfach über diese Grenze verhandeln, und ob das jetzt tatsächlich dieses Jahr schon irgend so ein Todesargument ist oder ob wir da halt noch eine andere Lösung finden.
Das hatten wir ja schon gesagt, ne? Darüber müssen wir auch gar nicht sprechen. Also, dass es rein sportlich eine schlechte Entscheidung ist und dass es sinnvoller wäre, dass in irgendeiner Gurkenhalle auszutragen, das ist klar, aber für mich spielen halt deutlich mehr Gesichtspunkte mit rein als nur das Sportliche. Hattest du noch was Ergänzendes, Jan? Sonst würde ich hier kurz das Thema abschließen.
Ich bin glücklich.
Und würde euch, lieber Hörerinnen und Hörer, einfach auffordern, wenn euch das Thema einigermaßen wichtig ist, wenn ihr dazu Gedanken habt, die vielleicht erhört werden sollten, dann schreibt gerne uns, aber ich wollte gar nicht auf uns hinaus, schreibt vor allem mal dem Verband, was ihr davon haltet. Ich glaube, die kriegen vielerorts auch viel zu wenig Feedback. Ich glaube, es wird viel drüber gesprochen, was der Verband macht und was der Verband vielleicht nicht macht. Ich glaube, es wird relativ wenig mit dem Verband gesprochen. Man könnte sagen, gut, der Verband spricht auch relativ wenig mit uns. Gerade was diese Entscheidung des Final Four bezüglich angeht, ist das so. Also ich glaube schon, dass man da die Bundesligisten, die ja vordergründig diejenigen sind, die sich fürs Final Four qualifizieren, vielleicht mal ein bisschen mit hätte ins Boot holen können. Aber das ist ein Fass, was ich jetzt nicht aufmachen will. Trotzdem, Kommunikation ist immer beidseitig. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn wir dann vielleicht auch mal ein bisschen was an den Verband zurückmelden. Wir haben es jetzt getan. Man möge sich im Verband unseren Podcast anhören. Aber falls ihr dazu noch andere Gedanken habt, schreibt dem Verband eine E-Mail, schreibt auf Instagram eine Nachricht oder sowas in der Richtung. Vielleicht besser eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob Instagram-Nachrichten bei so Verbandsseiten immer ganz regelmäßig gelesen werden. Die können sicherlich mit Feedback von euch mehr anfangen, ob ihr jetzt sagt, findet ihr gut, findet ihr schlecht, was auch immer. Wenn es euch einigermaßen umtreibt, als wenn das einfach nur still hingenommen wird und niemand eigentlich so ganz weiß, wie viele Befürworter oder Gegner hat das Ganze jetzt eigentlich gerade.
Ja, und ich glaube, damit hätten wir eigentlich alles abgearbeitet. Es ist eine ellenlange Folge geworden. Seht ihr an der Zeit. Wenn ihr mich hört, habt ihr es ja bis zum Ende geschafft. Glückwunsch, Gratulation und vielen Dank dafür. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Es fängt ja im Grunde erst alles an. Und was für eine tolle Saison wir vor uns haben. Und wir werden uns natürlich wieder Mühe geben, dass ihr von uns nur höchste Qualität bekommt. Und bleibt uns treu, empfiehlt uns euren Freunden und Family und Mitspielern und allen, die irgendwas über Flowball erfahren wollen. Und ich glaube, Tillmann will noch etwas abgeben und sagen.
Genau. Ich wollte als allerletztes noch eine kleine Entschuldigung rausschicken. Uns haben diverse Nachrichten bei Instagram erreicht und ich habe auf fast keine davon geantwortet. Wir haben auf fast keine davon geantwortet. Die letzten so 2-3 Wochen oder sowas in der Richtung. Das liegt einfach daran, dass Jan und ich gerade super viel um die Ohren haben. Jan, du hast es gerade schon angesprochen. Bei uns ist die Saison in vollen Zügen gerade. Ja, wie gesagt, jetzt Doppelwochenende, dann nochmal Doppelwochenende, dann haben wir nochmal ein Spiel und dann ist irgendwann ein IFF-Wochenende, wo man so ein bisschen wieder zu sich kommen und Pause machen kann. Also so lange wird es hoffentlich nicht dauern, bis wir dann mal wieder anfangen zu antworten. Aber schreibt uns gern weiter, die Antworten kommen. Sie kommen nur nicht so kurzfristig, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Rest September und Oktober schon einmal. Sind gespannt, wie sich die Bundesliga weiterentwickelt. Schauen wir mal, was mit dem Final Four vielleicht noch passiert, ob es da noch wilde Wendungen gibt oder nicht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.